Heute Nachmittag kommen wir zum Schluss des Buches Daniel. Ich hoffe, alle haben ein Skript bekommen. Wer hat keins oder kann nicht mitschauen, wenigstens beim Nachbarn? Es gibt noch Skripte da vorne, also wer noch eins braucht, bitte da vorne bedienen. Eine Seite, Vorder- und Rückseite. Nachdem wir letztes Mal Daniel 11 angeschaut haben, sollte uns klar sein, Verse 1 bis 35, das ist alles erfüllte Prophetie. Über 150 Einzelprophezeiungen, die sich in der exakt richtigen Reihenfolge erfüllt haben. Und alle Erfüllungen sind durch die Geschichtsliteratur belegbar. Aber dann in Vers 35, wir waren da in der Zeit der Makkabäer, also die Zeit des 2. Jahrhunderts vor Christus, um 165 vor Christus. Und da geschieht ein Sprung in die Endzeit. In Vers 35 werden die treuen Makkabäer beschrieben und von den Verständigen werden einige fallen, um sie zu läutern und zu reinigen und weiß zu machen, bis zur Zeit des Endes. Denn es verzieht sich noch bis zur bestimmten Zeit. Diese Schlussbemerkungen hier in Vers 35 machen deutlich, die Zeit der Makkabäer war noch nicht die Endzeit, sondern die Endzeit, die verzieht sich noch. Dieses bis ist ganz wichtig. Bis zur Zeit des Endes. Es verzieht sich noch bis zur bestimmten Zeit. Ab Vers 36 ist kein einziges Wort erfüllt. Das ist alles zukünftig. Und wir werden gleich noch sehen, im Text selber wird klar, da wird die Endzeit beschrieben. Ab Vers 36. Und ich wiederhole das einfach immer wieder, weil es nicht für alle klar ist. Die Endzeit ist in der Bibel immer die Zeit, in der das jüdische Volk aus aller Welt, aus der weltweiten Zerstreuung, heimkehrt ins Land der Vorfahren. Dieses gewaltige Phänomen der jüdischen Heimkehr hat begonnen 1882 mit der ersten Einwanderungswelle, als Tausende von Juden plötzlich aus Russland zurückkehrten ins Land der Vorfahren. Nachher, als diese erste Welle 1903 verebbt war, kam die zweite Welle ab 1904 bis 1914. Dann kam der Zweite Weltkrieg, das war eine Bremse. Aber gleich nach dem Krieg kam die dritte Welle, die vierte und so weiter bis heute, sodass 3 Millionen Juden aus allen 5 Kontinenten, aus etwa 130 verschiedenen Ländern zurückgekehrt sind. Und das bezeichnet die Bibel als die Endzeit. Also, die Zeit der Makkabäer, 2. Jahrhundert vor Christus, das war noch nicht die Endzeit. Und das macht Vers 35 deutlich. Aber Vers 35 macht auch deutlich, jetzt wird ein Sprung gemacht bis in die Endzeit. Und ab Vers 36, da geht es nun wirklich um die Endzeit. Aber, ich muss sagen, um die Endzeit, die, obwohl wir heute in der Endzeit leben, seit 1882, immer noch, auch aus unserer Sicht heute, noch zukünftig ist. Es geht also um die letzte Phase der Endzeit. Und mit dem Licht des Neuen Testamentes im Klartext, es geht hier um Ereignisse nach der Entrückung der Gemeinde. Aber die Gemeinde ist ja im Alten Testament ein Geheimnis. Die Gemeinde war nicht geoffenbart. Paulus sagt in Epheser 3, das war ein Geheimnis, das Gott den Propheten nicht mitgeteilt hatte. Das ist erst im Neuen Testament geoffenbart. Und mit dem Licht des Neuen Testaments können wir sagen, all diese Ereignisse beziehen sich auf die Endzeit, aber nach der Entrückung der Gemeinde. Wir werden das noch deutlicher sehen. Ab Vers 36 lese ich jetzt. Und der König wird nach seinem Gutdünken handeln und er wird sich erheben und groß machen über jeden Gott. Und wider den Gott der Götter wird er Erstaunliches reden. Und er wird gelingen haben, bis der Zorn vollendet ist. Denn das Festbeschlossene wird vollzogen. Und auf den Gott seiner Väter wird er nicht achten. Und weder auf die Sehnsucht der Frauen, noch auf irgendeinen Gott wird er achten. Sondern er wird sich über alles erheben. Und an dessen Statt wird er den Gott der Festungen ehren. Den Gott, den seine Väter nicht gekannt haben, wird er ehren. Mit Gold und mit Silber und mit Edelsteinen und mit Kleinodien. Und er wird gegen die starken Festungen so verfahren mit dem fremden Gott. Wer ihm Anerkennung zollt, dem wird er viel Ehre erweisen. Und er wird ihm Herrschaft verleihen über die vielen und das Land austeilen zum Lohn. Und zur Zeit des Endes wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen. Und der König des Nordens wird gegen ihn anstürmen mit Wagen und mit Reitern und mit vielen Schiffen. Und er wird in die Länder eindringen und wird sie überschwemmen und überfluten. Und er wird eindringen in das Land der Zierde. Mal bis dahin. Wir haben in den Versen 1 bis 35 ständig den Begriff gehabt, der König des Südens und der König des Nordens. Und wir haben gesehen, wie in Daniel 11, 1 bis 35, die ganze Geschichte von Ägypten und Syrien ab der Zeit von Alexander dem Großen im Detail beschrieben wird, bis in die Makkabäerzeit. Wir haben gesehen, der König des Südens, das war immer Ägypten. Und der König des Nordens, das war immer Syrien. Allerdings Großsyrien. Der König des Nordens umfasste nicht nur das heutige Syrien und den Libanon, sondern Gebiete der heutigen Türkei, dann Turkmenistan, Aserbaidschan, Turkmenistan, Usbekistan, Kirgisistan, Tadschikistan, Afghanistan bis nach Pakistan. Das alles war Syrien, inklusive Iran, Irak. Ja, und jetzt plötzlich in Vers 36 heißt es, der König. Immer wenn von einem König die Rede war vorher, hat es geheißen, der König des Südens, der König des Nordens. Aber jetzt ist es der König. Und wir haben gesehen, der König wird beschrieben in den Versen 36 bis 39. Und dann in Vers 40 heißt es, und zur Zeit des Endes, also in der Endzeit, wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen. Also Ägypten wird mit diesem König eine militärische Konfrontation haben. Aber dann heißt es im gleichen Vers 40, und der König des Nordens wird gegen ihn anstürmen. Mit Wagen und mit Reitern und mit vielen Schiffen. Also, dieser König, ab Vers 36, das ist weder Ägypten noch Syrien. Denn Ägypten und Syrien werden ja unterschieden. Die gehen ja gegen diesen König vor. Und wenn wir diese Verse 36 bis 39 anschauen, dann sehen wir, dieser König lebt im Land Israel. Das ist der kommende falsche Messias, der in Israel auftreten wird. Das ist der Antichrist. Oder, um es mit 2. Thessalonicher 2 zu sagen, der Mensch der Sünde. Schlagen wir auf 2. Thessalonicher 2. Da haben wir eine ganz direkte Parallelstelle im Neuen Testament zu Daniel 11, 36 bis 39. Des Zusammenhangs wegen lese ich 2. Thessalonicher 2 ab Vers 1 schon. Und ich muss kurz erklären. Paulus kam nach Thessalonich, Apostelgeschichte 17. Er war nur wenige Wochen dort und dann gab es eine Christenverfolgung. Er floh aus Thessalonich und war sehr besorgt, ob diese jung bekehrten Thessalonicher, die sich in diesen wenigen Tagen, wo er da war, bekehrt hatten, ob die vom Glauben abfallen würden. Aber nachdem er Timotheus nach Thessalonich zurückgeschickt hatte, der konnte viel unauffälliger wieder in die Stadt zurückkehren. Paulus hätte das nicht mehr gekonnt. Den hätten sie gleich umgebracht. Der ging hinein, hat die Thessalonicher besucht, die Bekehrten, und kam dann zurück mit der freudigen Botschaft. Die haben alle am Glauben festgehalten. Sind alle treu geblieben. Und dann schrieb Paulus sofort den ersten Thessalonicher Brief und schreibt, wie das wunderbar war, als Timotheus diese gute Botschaft gebracht hatte von ihrem Festhalten. In diesem ersten Thessalonicher Brief wird in jedem Kapitel über die Wiederkunft Christi gesprochen. Das macht also klar, der Apostel Paulus hatte schon, als er da gepredigt hatte in Thessalonich, ganz viel über Prophetie und über das Wiederkommen des Herrn gesprochen. Und dann im Brief eben nochmals, und er sagt in Kapitel 1, ihr habt euch bekehrt von den Götzen zu dem einen wahren Gott, um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten. Also er hatte ihnen erklärt, es gibt eine Entrückung und der Jesus wird für die Gemeinde wiederkommen und wir sollen auf dieses Kommen ständig warten und bereit sein. Aber in jedem Kapitel spricht er weiter über das Kommen des Herrn, also auch in Kapitel 2, 3, 4, 5. Aber was auffällt, 1. Thessalonicher 1, Vers 9, das ist klar die Entrückung. Wenn er sagt, sie haben sich bekehrt, am Schluss von Vers 9, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Aber schauen wir mal in Kapitel 2, da spricht er eben auch über das Kommen des Herrn in Vers 19 und 20 und dann in Kapitel 3 ebenfalls. Ich lese jetzt Kapitel 3, Vers 13. Um eure Herzen zu befestigen, dass ihr untadelig seid in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Das ist nicht die Entrückung. Die Entrückung ist das Kommen des Herrn Jesus für die Heiligen, für die Erlösten, für die Gemeinde. Aber hier spricht er von dem Kommen des Herrn Jesus, von der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Das ist sein Kommen als Richter der Welt. Da wird er kommen mit allen Gläubigen zusammen. Übrigens auch die alttestamentlichen Gläubigen. In Sacharja 14 wird nämlich schon gesagt, wie Jesus Christus auf dem Ölberg kommen wird und alle Heiligen mit ihm. Im Alten Testament werden die alttestamentlich Heiligen gesehen. Die kommen mit und im Neuen Testament wird eben erklärt, auch die ganze Gemeinde wird den Herrn begleiten. Der langen Rede kurzer Sinn. Paulus hat also die Thessalonicher ausführlich belehrt über das Kommen des Herrn für die Gemeinde, die Entrückung, das Kommen des Herrn mit der Gemeinde als Richter der Welt. Und das hat das nochmal so bekräftigt im ersten Thessalonicher Brief. Aber dann kamen Irrlehrer nach Thessalonich. Ich war zuerst, kam der Teufel wie ein brüllender Löwe, Verfolgung in Thessalonich. Und die Thessalonicher blieben treu. Und dann kam er als zischende Schlange. Irrlehrer kamen nach Thessalonich und die haben gesagt, ja seht ihr, wie ihr leidet, wie ihr verfolgt werdet. Ihr seid schon in der Drangsalszeit. Der Tag des Herrn, im Alten Testament, als die große Drangsal beschrieben wird, zum Beispiel in Zephania 1, dieser Tag des Dunkels und des Kriegsgeschreis, das ist jetzt. Ihr werdet verfolgt. Und dann musste Paulus den 2. Thessalonicher Brief schreiben, um ihnen zu erklären, lasst euch ja nicht durcheinander bringen. Ihr seid noch nicht in der Drangsalszeit. Die kann nämlich gar nicht da sein. Vorher muss es ja einen großen Abfall geben in der Christenheit. Der hatte damals noch nicht stattgefunden. Und nachher wird der Antichrist kommen. Und erst dann kommt die große Drangsalszeit. Aber der Antichrist war ja noch nicht da. Also waren sie unmöglich in der Drangsal drin. So, jetzt lese ich Kapitel 2. 2. Thessalonicher 2, ab Vers 1. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unseres Versammeltwerdens zu ihm hin, dass ihr euch nicht schnell in der Gesinnung erschüttern noch erschrecken lasst. Weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief als durch uns, als ob der Tag des Herrn oder besser der Tag des Christus da wäre. Also in Vers 1 spricht er über die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Was ist da gemeint? Die Entrückung oder sein Kommen mit allen Heiligen? Man könnte denken, ja, das ist das Kommen des Herrn mit allen Gläubigen. Und wenn es heißt, und unseres Versammeltwerdens zu ihm hin, das ist die Entrückung. Falsch. Vom Griechischen her kann man es eindeutig sagen. Es gibt hier eine bestimmte Regel, die nennt man Sharpe's Rule. Wenn ein Hauptwort mit einem anderen Hauptwort durch und verbunden ist, aber der bestimmte Artikel steht nur vor dem ersten Hauptwort, dann ist das erste und das zweite Hauptwort eine Einheit, bezeichnet dasselbe. Und genau diese Regel hat man im griechischen Text. Das heißt, dass man so eindeutig sagen kann, die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unser Versammeltwerden zu ihm hin, da geht es um dasselbe. Also mit anderen Worten, er spricht hier von der Entrückung. Die Ankunft unseres Herrn und unser Versammeltwerden, das ist die Entrückung. Und im Blick auf die Entrückung möchte der Apostel Paulus, dass die Thessalonicher sich durch ihr Lehrer nicht durcheinander bringen lassen. Und zwar, Vers 2 sagt, ihr sollt nicht erschüttert werden in eurem Denken. Ihr sollt nicht erschreckt werden, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief als durch uns. Diese Irrlehrer kamen und die sagten, so spricht der Herr. Die kamen also als falsche Propheten und sagten durch den Geist eine Botschaft. Lasst euch eben nicht durch Geist erschrecken. Und dann haben sie auch gepredigt und den Thessalonicher erklärt, schaut, ihr seid jetzt schon in der Drangsalszeit, die Gemeinde ist in der Drangsalszeit und jetzt müsst ihr so und so. Der Apostel Paulus sagt, lasst euch nicht erschrecken, weder durch Geist, noch durch Wort, also weder durch falsche Prophetie, noch durch eine falsche Predigt, noch durch Brief als durch uns. Die haben also sogar einen gefälschten Brief geschrieben. Mit der falschen Lehre, ihr, die Gemeinde, seid jetzt in der Drangsalszeit. Ja, was konnten die Thessalonicher tun? Wie konnten sie wissen, dass dieser Brief gefälscht war? Ja, wie konnten sie wissen, dass eigentlich der erste Thessalonicher Brief, dass der wirklich von Paulus war? Ganz einfach. Man muss nur den Schluss anschauen. Am Schluss von 2. Thessalonicher 3 schreibt Paulus in Vers 17, der Gruß mit meiner des Paulus Hand. Was das Zeichen in jedem Brief ist, so schreibe ich. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Also immer am Schluss jedes diktierten Briefes hat Paulus diese Schlussworte noch von Hand geschrieben. Als Erkennungszeichen in allen seinen Briefen, seine Handschrift war der Beweis. Nun, war es ganz einfach. Die Thessalonicher mussten einfach den Schluss von 1. Thessalonicher vergleichen mit dem gefälschten Brief. Dann sahen sie, oh, das ist nicht die gleiche Schrift am Schluss. Und dann mussten sie das vergleichen mit 2. Thessalonicher und dann sahen sie, oh, aber das ist die gleiche Schrift wie im ersten Brief. Und so war der Betrug aufgedeckt. Beide Thessalonicher Briefe sind uns überliefert bis zum heutigen Tag. Von der Fälschung gibt es keine Spur mehr. Aber eben, er sagt, lasst euch nicht durcheinander bringen, auch nicht durch einen gefälschten Brief, als wäre der von uns geschrieben, als ob der Tag des Herrn da wäre. Der Mehrheitstext hat hier, der Tag des Christus da wäre. Es bedeutet eigentlich das Gleiche. Der Tag des Herrn ist im Alten Testament immer der Tag des Gerichts, und zwar die große Drangsal, 3,5 Jahre vor dem Wiederkommen des Herrn Jesus als Richter der Welt und dann sein Erscheinen als Richter. Das wird ganz speziell als der Tag des Herrn in der Bibel beschrieben. Und ein anderer Name ist der Tag des Messias. Also der Tag, wenn der Messias kommt als Richter und König der Welt. Also, die Thessalonicher waren in Gefahr zu glauben, die Gemeinde muss in die Drangsal, und jetzt sind wir auch in der Drangsal. Apostel Paulus sagt, nein, im Blick auf die Entrückung möchte ich nicht, dass ihr in diesen Dingen durcheinander gebracht werdet. Vers 3. Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen. Denn dieser Tag, das ist eben dieser Tag des Gerichts, die große Drangsal und dann das Kommen des Herrn Jesus als König der Welt, denn dieser Tag kommt nicht. Es sei denn, dass zuerst der Abfall komme und offenbart werde der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens. Also, es kann gar nicht die Drangsal kommen, solange in der Christenheit nicht der große Abfall stattfindet. Und als Höhepunkt dieses Abfalls kommt dann eben der Mensch der Sünde. Der größte und schrecklichste Rebell. Das ist der Antichrist. Und wenn wir gleich sehen, der Apostel Paulus beschreibt diesen Menschen der Sünde genau mit den Ausdrücken aus Daniel 11, 36 bis 39. Übrigens, der große Abfall, der ist schon voll im Gang. Also wir sehen ganz besonders seit den 1960er Jahren, wie Millionen von Menschen, die sich früher als Christen bezeichnet haben, die sind vom Christentum abgefallen und haben auch alle Werte der Bibel verworfen. Sie lachen darüber und die sind noch weiter gegangen. Die sind sogar so weit gegangen in dem Abfall, dass sie nicht nur die biblische Offenbarung verworfen haben, sondern sie haben sogar die natürliche Offenbarung Gottes in der Natur verworfen. Also das heißt, die wissen gar nicht mehr, dass es eindeutig klar ist, dass ein Mann eine Frau heiraten muss. Ja, das muss man zum Beispiel den Indern im Hinduismus, das muss man denen nicht beibringen. Die wissen das. Und das war für mich natürlich schon eindrücklich, in Indien das so zu erfahren, dass die Inder, die im tiefsten Hinduismus und unzähligen Götter, die sie verehren, die sind sich im Klaren, dass ein Mann und eine Frau, dass die lebenslang zusammengehören. Das ist für sie klar. Ob das alle machen, das ist wieder eine andere Sache. Aber sie wissen, wenn sie es nicht machen, dann ist es eigentlich falsch. Warum wissen die das? Weil Gott das natürlich in den Menschen hineingelegt hat. Warum wissen auch die eingeborenen Stämme irgendwo im Dschungel, wieso wissen die, dass man heiraten muss? Wer hat das ihnen gesagt? Ja, es sind ja noch keine Missionare zu ihnen gekommen. Und trotzdem wissen die das. Aber der Abfall in den Gebieten, die früher christlich waren, geht so weit, dass sogar die natürliche Offenbarung, die Gott in den Menschen hineingelegt hat, in die Natur hineingelegt hat, in das natürliche Empfinden hineingelegt hat, dass das verworfen, über Bord geworfen ist. Und jetzt sind schon die Christen die Kriminellen, wenn sie sagen, das ist nicht richtig und das ist eine Sünde. Was? Ihr seid Rassisten. Oh, ich habe gedacht, eine Rasse, das hängt zusammen mit Hautfarbe. Das hängt nicht zusammen mit sexueller Orientierung. Aber lassen wir das. So wird gearbeitet. Aber nur um zu zeigen, der Abfall ist voll im Gang. Man kann sagen, das ehemalige christliche Abendland ist im freien Fall. Und zwar so schlimm, dass sogar die Heiden sagen, sind die eigentlich verrückt. Also, der Abfall, der muss kommen in der Endzeit. Und dann wird geoffenbart werden, der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens. Also ein Mann wird noch kommen, der wird diesen Abfall, der nicht nur das Abendland betrifft, denn über die UNO werden ja diese Dinge nun auch oft oktroyiert, allen anderen Ländern, auch solche Länder, die das nicht wollen, die kommen unter Druck mit Gender und so weiter. Weltweit wird das auch den Heiden aufgedrängt. Und der Höhepunkt davon wird also dieser Mann sein, der kommt. Der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens. Und von ihm heißt es, der widersteht und sich erhöht über alles, was Gott heißt oder verehrungswürdig ist, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst darstellt, dass er Gott sei. Das ist nun also der Antichrist, der an vielen anderen Stellen beschrieben wird. Er wird in Israel auftreten als Messias. Ich habe hier auf dem Blatt aufgeführt, Jesaja 11, Vers 4. Da wird er der Gesetzlose genannt. Zacharja 11, 15 bis 17, da wird er genannt der törichte Hirte. Im Kontrast zum wahren Messias, der gute Hirte ist, wird er genannt der törichte Hirte, der die Herde nicht verschonen wird, die Herde Israel. Dann in Johannes 5, 43, da sagt der Herr Jesus zu den jüdischen Führern damals, ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht auf. Wenn einer kommen wird in seinem eigenen Namen, den werdet ihr aufnehmen. Also der sich an die Stelle von Christus setzt, das ist eben der Antichrist. Anti heißt eben im Griechischen nicht nur gegen, sondern auch anstelle von. Also der sich an die Stelle von Christus setzt. Dann 2. Thessalonicher 2, 3 bis 4, das ist die Stelle, an der wir jetzt dran sind. In 1. Johannes 2, Vers 18 folgende sagt Johannes zu den jungen Gläubigen, spricht die Kindlein an, und er sagt, ihr habt gehört, dass der Antichrist kommt. Er sagt, auch jetzt sind schon viele Antichristen gekommen als Irrlehrer, aber der Antichrist, der kommt. Dann in Offenbarung 6, 1 bis 2, da geht es um das erste Siegelgericht der Offenbarung, der Apokalypse. Das stattfinden wird nach der Entrückung der Gemeinde. Und das erste Siegel ist einer, der reitet auf einem weißen Pferd, hat eine goldene Krone und ist ein Sieger. Manche haben gesagt, das ist Jesus Christus. Ja, natürlich in Offenbarung 19, 11, nach all den apokalyptischen Gerichten der Siegel, Posaunen und Schalen, kommt Jesus Christus aus dem Himmel als Richter der Welt. Herr der Herren und König der Könige wird er genannt dort. Und von ihm heißt es, er kommt und reitet auf einem weißen Pferd. Und er hat viele Diademe auf seinem Haupt. Es ist ähnlich. Auch ein weißer Reiter, ein Reiter auf einem weißen Pferd. Er ist auch gekrönt, ist auch siegreich. Aber das erste Siegel, das ist nicht Jesus Christus, sondern das ist der sich ausgibt, als wäre er Jesus Christus. Das ist der Antichrist. Das wird das erste Gericht sein, der Apokalypse, das erste Siegel. Und wir werden gleich sehen, das wird aber erst nach der Entrückung kommen. Und dann Offenbarung 13, 11 bis 18, dort wird dieser Antichrist beschrieben als das Tier aus der Erde, das aussieht wie ein Lamm, aber spricht wie ein Drache. Das ist der Antichrist, der falsche Messias in Israel, im Kontrast zu seinem Freund. Offenbarung 13, 1 bis 10, dort wird ein Mann beschrieben mit dem Namen das Tier aus dem Meer. Der kommende Diktator über das wiedererstandene römische Reich, sprich über das neue Europa. Aber eben, dieser Mann wird genannt das Tier aus dem Meer. Und das Meer ist in der Bibel immer wieder ein Bild für die Völker. Im Kontrast zu Israel. Zum Beispiel Jesaja 17, 12 bis 13. Die Völker sind wie das aufgewühlte Meer. Und nun im Kontrast dazu das Tier aus der Erde, nicht aus dem Meer. Der kommt aus Israel und er schaut aus wie ein Lamm. In der Offenbarung wird Jesus Christus fast 30 Mal genannt, das Lamm. Und dann heißt es von ihm, er sieht aus wie ein Lamm. Also er gibt sich aus, als wäre er der Erlöser. Und in Kapitel 16, Vers 13 wird dieses Tier aus der Erde genannt, der falsche Prophet. Im Kontrast zu dem Tier aus dem Meer. Und noch in Offenbarung 19, 19 bis 20, dort wird er auch nochmals genannt, der falsche Prophet. Man muss daran denken, der Messias wird ja angekündigt in 5. Mose 18, Vers 15 und folgende als der große Prophet. Wie Moses. Wie Moses, der eigentlich König, Priester und Prophet war in einer Person, so wird der Prophet kommen, der Priester, König, Priester und Prophet in einer Person ist. Und nun, der falsche Messias ist eben der falsche Prophet. Nicht ein falscher Prophet, sondern der falsche Prophet. Ja, also jetzt gehen wir zurück zu 2. Thessalonicher 2. Der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, wird kommen. Vers 4. Der widersteht und sich erhöht über alles, was Gott heißt oder verehrungswürdig ist, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst darstellt, dass er Gott sei. Das macht klar, es muss wieder einen dritten Tempel geben. Ich muss so sagen, es muss einen neuen jüdischen Tempel geben, und zwar den dritten Tempel. Der zweite Tempel wurde im Jahr 70 zerstört und seitdem hat das jüdische Volk keinen Tempel mehr. Aber seit dem Sechstagekrieg, als die israelische Armee als Antwort auf den zweiten Totalvernichtungsversuch der Araber Ostjerusalem und den Tempelberg erobert hatte, da trat die Geschichte des Tempels in eine neue Phase. Da begannen jüdische Organisationen, den dritten Tempel vorzubereiten, und jetzt sind schon die meisten Tempelgeräte sind bereitgestellt. Also gerade im April hatte ich wieder eine Führung gehabt im Tempelinstitut in Jerusalem und da habe ich diese Geräte gezeigt, auch den goldenen Altar, erklärt, wie man räuchern muss, dass man mit dem Räucherwerk aus der Räucherpfanne hinten beginnen muss, mit beiden Daumen muss man das herausholen, nach vorne, ja nicht vorne beginnen, sonst verbrennt man sich. Ja, haben wir alles angeschaut, auch den goldenen Schaubrottisch und den goldenen Leuchter hatten wir auch gesehen und viele andere Geräte. Auch die Priesterkleider des Hohen Priesters, die haben über eine Million Dollar gekostet. Und auch die verschiedenen Sprengschalen, um das Blut der Opfertiere aufzufangen, alles original, haben wir da zusammen angeschaut. Und sogar die Steine des Brandopferaltars haben wir gesehen. Und die sind einfach aufgeschichtet, und zwar so, dass sobald der Tempelplatz irgendwie frei wird, kann man die Steine schnell auf den Nachbarhügel rüberbringen, aufschichten und mit den Opfern beginnen. Noch bevor das Tempelhaus gebaut wird. Also wir sind so fortgeschritten, aber zu dem Zeitpunkt, wenn der Antichrist eben da auftritt und sich in den Tempel setzt, dann steht das Tempelhaus schon. Ja, das ist übrigens das Wort Naos, das ist nicht einfach die Gebäude rundherum, sondern Naos, das ist das eigentliche Tempelhaus. mit Heiligem und Allerheiligsten. Da wird er sich hineinsetzen und sagen, er sei Gott. Vers 5. Erinnert ihr euch nicht, dass ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war? Aha. Da hat er also in den wenigen Wochen in Thessalonich, die sind kaum zum Glauben gekommen, hat er ihnen das alles schon erzählt. Das sind also Themen für Jungbekehrte. Und jetzt gehen wir weiter. Vers 6. Und jetzt wisst ihr, was zurückhält, damit er zu seiner Zeit offenbart wird. Also er muss das gar nicht mehr erklären. Sie wissen, was eigentlich zurückhält, dass dieser Antichrist kommen kann. Und damit müssen Sie auch wissen, dass Sie gar noch nicht in der großen Drangsal sein können. Denn der Antichrist ist ja noch nicht gekommen. Der muss ja vor der Drangsal erscheinen. Und es ist ja eben das, was zurückhält, da. Und solange das noch da ist, gibt es keinen Antichristen und es gibt keine große Drangsal. Ja, und dann große Theologen sagen sich, ja, also wir wissen nicht, was das bedeutet. Aber die Jungbekehrten Thessalonicher, die wussten das ganz genau. Und das war so klar, dass er ihnen das gar nicht mehr schreiben musste. Er sagt ihnen, ihr wisst ja, was zurückhält, dass er zu seiner Zeit offenbart wird. Lesen wir mal weiter. Vers 7. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam. Nur ist jetzt der da, der zurückhält, bis er aus dem Weg ist. Und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr Jesus verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten wird durch die Erscheinung seiner Ankunft. Jetzt sehen wir, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist wirksam. In den Paulusbriefen gibt es 8 Geheimnisse. Alle Geheimnisse stehen im Zusammenhang mit der Gemeinde. Ein Geheimnis nach Epheser 3 ist eine Wahrheit, die im Alten Testament verschwiegen war und erst im Neuen Testament geoffenbart worden ist. Die Gemeinde war im Alten Testament unbekannt, im Neuen Testament ist sie geoffenbart. Und Paulus erklärt also in 8 Geheimnissen diese Dinge. Und eines dieser Geheimnisse ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Das bedeutet, wenn die Gemeinde als Zeugnis Gottes hier auf Erden ist, wird sich das Böse in der Mitte der Christenheit immer mehr entfalten. Immer mehr entfalten, bis es am Schluss zu einem Abfall kommt und dann kommt der Antichrist. Aber der Apostel Paulus sagt, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, das ist schon jetzt wirksam, das Böse breitet sich aus, innerhalb des christlichen Zeugnisses. Aber es ist eine Kraft da. Und zwar ist das eine Person, der zurückhält. Und wenn der mal weg ist, dann kann der Höhepunkt kommen. Der Antichrist kann dann für erkenntlich sichtbar erscheinen. Ja, aber in Vers 4 hat es doch geheißen, das, was zurückhält, und jetzt plötzlich heißt es der zurückhält. Einmal ist es auch im Griechischen sächlich und einmal ist es männlich. Was ist das? Da wurde gesagt, ja, das ist die bürgerliche Ordnung. Ja, aber das bürgerliche Ordnung und der bürgerliche Ordnung, ja gut, auf Deutsch geht jetzt das nicht, aber vielleicht auf Französisch, ja, da geht's männlich. L'ordre civil, das ist Maskulinum. Ja, aber das, bürgerliche Ordnung, das kennt man nicht auf Französisch, ja? Es gibt kein sächliches Geschlecht. Ja, vielleicht in irgendeiner anderen Sprache, aber wo passt das? Und dann wird auch manchmal gesagt, ja, das ist die Gemeinde. Ja, die Gemeinde, die Ekklesia. Ja, das ist weiblich, auch auf Griechisch, wie auf Deutsch, die Gemeinde. Das würde, aber das passt ja nicht, das ist nicht männlich und das ist nicht sächlich. Und übrigens, heute sehen wir das Problem, dass Gemeinden eher sich der Welt anpassen anstatt dass die Gemeinde das Böse zurückhält. Also zu sagen, die Gemeinde ist es, die das Böse zurückhält, das ist ein bisschen viel gesagt. Aber natürlich der Heilige Geist. Er wohnt seit Pfingsten in der Gemeinde. Und er ist wirklich die Kraft, die das Böse zurückhält und auch durch die ganze Kirchengeschichte hindurch gewirkt hat. Aber der Moment wird kommen, wo der Heilige Geist, der an Pfingsten kam, um in der Gemeinde zu wohnen, wieder weggehen wird. Der Geist und die Braut sagen, komm, Offenbarung 22. Und da passt es. Geist ist nämlich auf Griechisch sächlich. To, Pneuma, das Geist. Aber der Heilige Geist ist Gott. Er ist eine Person. Und darum passt eben, dass der, der zurückhält. Und der Heilige Geist wird also bei der Entrückung mit der Gemeinde weggehen. Man kann sagen, die Entrückung ist die Umkehrung von Pfingsten. Und wenn der Heilige Geist also so mit der Gemeinde weggeht, dann ist es klar, dann kann der Gesetzlose kommen. Vers 7. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam, nur ist jetzt der da, der zurückhält, bis er aus dem Weg ist. Und dann wird der Gesetzlose offenbart werden. Nicht wird er geboren werden, offenbart werden. Er könnte jetzt schon leben, aber keiner kann herausfinden, wer es ist. Natürlich könnt ihr irgendwo wirken, aber keiner findet heraus, denn er kann erst offenbar werden, wenn der Heilige Geist mit der Gemeinde weggeht. Und jetzt ist klar, die Entrückung muss zuerst geschehen und erst dann kann das erste apokalyptische Siegel losgehen. Wir leben zwar in der Endzeit, und zwar sehr fortgeschritten, wenn wir die Endzeit rechnen ab der Einwanderungswelle der Juden, 1882, aber wir sind noch nicht in den apokalyptischen Gerichten ab Offenbarung 6. Denn der Antichrist kann erst nachher erscheinen. Und dann wird weiter erklärt, bis der, der zurückhält, aus dem Wege ist, jetzt Vers 8, und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr Jesus verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten wird durch die Erscheinung seiner Ankunft. Also, wenn dann der Herr Jesus kommt, als Richter der Welt, wird er den Antichristen nicht einmal berühren. Nur durch den Hauch seines Mundes wird er ihn vernichten, genauso wie es in Jesaja 11, Vers 4 steht. Die Stelle hatte ich ja unter den antichristlichen Stellen aufgeführt. Also, 2. Thessalonicher 2 spielt an auf Jesaja 11, Vers 4. Und nun weiter, Vers 9, ihn, den Antichristen, dessen Ankunft nach der Wirksamkeit des Satans ist, in aller Macht und allen Zeichen und Wundern der Lüge und in allem Betrug der Ungerechtigkeit, denen, die verloren gehen, darum, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, damit sie errettet würden. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Also, der Satan wird kommen durch die Wirksamkeit, der Antichrist wird kommen durch die Wirksamkeit des Satans. Und zwar so, dass er der größte Esoteriker aller Zeiten sein wird. Hier steht, in allen Zeichen und Wundern der Lüge. Und vorher noch, in aller Macht. Macht, Zeichen, Wunder. Das sind die drei Ausdrücke, die verwendet werden in Hebräer 2 hier am Anfang für die apostolischen Wunderzeichen. In der frühen Christenheit, in der Apostelgeschichte beschrieben, sind Machttaten, Zeichen und Wunder geschehen durch die Apostel und durch solche, die durch sie zum Glauben kamen in der ersten Generation. Wie in Markus 16 angekündigt. Diese Zeichen werden folgen denen, die glauben. Und das erste Jahrhundert war also ein Jahrhundert von Machttaten, Zeichen und Wundern, denn damit hat Gott bestätigt, dass die Gemeinde, die sich ja nicht berufen konnte auf das Alte Testament, das war ja ein Geheimnis, dass die Gemeinde wirklich von Gott ist, hat Gott sie durch ganz besondere, mächtige Zeichen, Wunder und Machttaten bestätigt. Das war ganz wichtig. Aber hier sehen wir, in der Endzeit wird der Antichrist genau das Gleiche tun. Mächtige Taten, Zeichen und Wunder, aber dann noch der Zusatz der Lüge, um die Menschen zu verführen. Und das wird in Offenbarung 13, 11 bis 18 beschrieben. Dieses Tier aus der Erde wird Feuer vom Himmel herabkommen lassen. Ja, aber das war im Alten Testament der Beweis für den wahren Gott, bei Elia. Alle erkannten in 2. Könige 17, der Herr ist Gott, als ein Blitz vom Himmel kam und das Opfer des Elia verzehrte. Damals ging es ja darum, die 10 Stämme waren verfallen in den Baalskult. Und Baal war bei den Kananitern der Blitzgott. Aber die Baalspriester auf dem Karmel, die konnten schreien und sich ritzen, sehr ein aktuelles Thema, ja, wie sie wollten und herumtanzen und sich in Ekstase bringen, wie sie wollten. Baal brachte keinen Blitz vom Himmel. Und dann dieses schlichte Gebet von Elia, ohne auszuflippen. Und dann kam Feuer vom Himmel. Und ganz Israel erkannte, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Das, was klar der Beweis für den wahren, lebendigen Gott war, das wird der Antichrist auch tun. Und er wird Feuer vom Himmel, also einen Blitz vom Himmel, kommen lassen. Und sagt Offenbarung 13, er wird auch ein Götzenbild machen, das sprechen kann. Nicht wahr? Wenn man nach Indien geht und all diese Götterbilder sieht. Die haben alle einen Mund, aber keiner spricht. Ich habe nie ein Wort gehört. Oder geht man in Thailand, in Bangkok, in Shoppingcenter, in jeder kleinen Abteilung, überall sind die Götter da oben. Und die haben alle einen Mund. Und da wird ihnen auch Süßgetränke vorgesetzt und Reis und was auch immer. Ich habe sie nicht mal gesehen essen. Der Mund bleibt immer gleich und die können auch nicht sprechen. Aber der Antichrist wird ein Bild machen, das spricht. Und dadurch wird er die Menschen, die Massen verführen. Und Paulus sagt, Gott wird eine wirksame Kraft des Irrwahns senden, damit all die Menschen, die bis zur Entrückung das Evangelium abgelehnt haben, dann wirklich dem Irrtum anheimfallen. Nicht alle Menschen, aber alle, die das Evangelium gehört haben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt. Wir haben also die Gelegenheit gehabt, aber sie nicht angenommen. Und es heißt, in allem Betrug der Ungerechtigkeit, Vers 10, denen, die verloren gehen, darum, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, dass sie errettet würden. Sie hatten die Gelegenheit, aber haben das nicht annehmen wollen. Und dann ist es zu spät. Alle werden durch den Antichristen verführt werden. Und jetzt sehen wir den Zusammenhang mit Daniel 11. Wir haben gesagt, der Antichrist wird also sich erheben, Vers 4, über alles, was Gott heißt oder verehrungswürdig ist. Und in Daniel 11 haben wir gelesen, Vers 36, und der König wird nach seinem Gutdünken handeln und er wird sich erheben und groß machen über jeden Gott und gegen den Gott der Götter, also den wahren Gott, wird er Erstaunliches reden, das heißt unglaubliche, schreckliche Dinge. Und dann heißt es in Vers 37, und auf den Gott seiner Väter wird er nicht achten. Am Schluss von Vers 37, sondern er wird sich über alles erheben. Das ist genau, was hier steht in Vers 4. Der widersteht und sich erhöht über alles, was Gott heißt oder verehrungswürdig ist. Und dann wird erklärt, und er wird sich sogar in den Tempel in Jerusalem setzen. in den Tempel Gottes. Also, jetzt ist auch klar, das wird ein Jude sein. Es heißt nämlich in Vers 38, Vers 37, und auf den Gott seiner Väter wird er nicht achten. Der Gott der Väter ist immer in der Bibel der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich habe hier auf dem Blatt noch hinzugefügt, beim vierten Punkt, er achtet nicht auf den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, den Gott seiner Vorfahren, den Gott seiner Väter. Vergleiche Apostelgeschichte 22,14 und 24,14. Da spricht Paulus über den Gott unserer Väter. Das ist der Gott der Bibel, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und wenn es hier heißt, er wird auf den Gott seiner Väter nicht achten, dann wird er ein Nachkomme sein von Abraham, Isaak und Jakob. Die Frage ist, wer ist Jude? Ben-Gurion hat gesagt, jeder, der sich als Jude fühlt. Also ist ziemlich weit gefasst. Natürlich ist auch einer Jude, der zum Judentum übergetreten ist. Klar. Aber die ganz klare Definition ist, ein Nachkomme von Abraham, Isaak und Jakob, er ist Jude. Und so wird der Antichrist also ein Jude sein. Eben das Tier aus der Erde. Und jetzt sehen wir aber noch etwas in Vers 37. Er wird auf den Gott seiner Väter nicht achten und weder auf die Sehnsucht der Frauen noch auf irgendeinen Gott wird er achten, sondern er wird sich über alles erheben. Was ist denn das, die Sehnsucht der Frauen? Und das muss ja irgendwie ein Gott sein, ja? Denn es heißt ja, er wird auf die Sehnsucht der Frauen nicht achten, noch auf irgendeinen Gott. Der Wunsch jeder jüdischen Frau war, dass sie vielleicht die Mutter des verheißenen Erlösers werden dürfte. Die Mutter des Messias. Und so war eben der Messias, der angekündigte Erlöser, war die Sehnsucht der Frauen. Aber das Alte Testament macht klar, der Messias, er wird zwar geboren werden als Mensch in Bethlehem, Micha 5, Vers 1, aber er wird zugleich Gott sein. Und darum steht in Jesaja 7, Vers 14, der Messias wird von einer Jungfrau geboren werden. Und er wird heißen Immanuel, Gott mit uns. Und in Jesaja 9, Vers 6 steht, ein Kind ist uns geboren, das ist also ein Mensch. Ein Sohn ist uns gegeben, das ist der ewige Sohn, den Gott gegeben hat. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen. Wunderbarer Berater, starker Gott, El Gibor. Vater der Ewigkeit und Fürst des Friedens. Das sind vier Doppelnamen auf Hebräisch. Und der zweite heißt eben El Gibor, der starke Gott. Und darum, die Sehnsucht der Frauen, noch auf irgendeinen Gott wird er achten. Also er wird eben der Antichrist sein, der gegen Christus ist und sich an die Stelle von Christus setzt. Nun noch zu Vers 36. Er wird also nach seinem Gutdünken handeln. Er wird der größte Rebell sein, der das tut, was er will. Und er wird sich erheben und groß machen über jeden Gott. Und wieder den Gott der Götter wird er Erstaunliches reden. Das heißt, er wird ein Lästerer sein. Ein Lästerer des wahren Gottes. Und sehen wir, das ist ein Kennzeichen unserer Zeit. Gotteslästerung stand unter Strafe in den Gesetzen des Abendlandes. Aber heute sind wir angekommen an dem Punkt, wo man diskutiert, sollte man nicht Gotteslästerung offiziell genehmigen. Ja? In der Folge dieser ganzen schrecklichen Sache mit Charlie Hebdo kam die Diskussion auf. Charlie Hebdo, das war ja eine Zeitschrift, Gotteslästerung in der schrecklichsten Art und Weise, wie das denkbar ist. Und das hat nun Diskussionen ausgelöst, die weitergehen in Künstlerkreisen, in Akademikerkreisen. Eben Gotteslästerung ist eigentlich ein Recht. Und man sollte Gott lästern dürfen, offiziell. Der Antichrist wird diese Entwicklung auf den Höhepunkt bringen. Und er wird auf so hinterhältige und ausgeklügelte Art und Weise gegen Gott sprechen, dass es hier heißt, er wird gegen den Gott der Götter Erstaunliches reden. Niflaot, das sind eigentlich Wunderdinge sprechen. Also so aus dämonisch, teuflisch ausgeklügelt lästern gegen Gott. Aber dann steht, und er wird gelingen haben. Ja, wie das beschrieben ist in Offenbarung 6. Er reitet auf dem weißen Pferd, er hält einen Bogen in der Hand, siegend, auf das er siegte. Aber das ist alles gezählt. Alles nur beschränkt. Denn weiter heißt es, er wird gelingen haben, bis der Zorn vollendet ist. Und der Zorn ist vollendet nach der Drangsal, wenn der Herr Jesus kommt und schließlich durch den Hauch seines Mundes den Antichristen vernichten wird. Zusammen mit dem Tier aus dem Meer werden diese beiden Männer direkt in die Hölle geworfen werden, sagt Offenbarung 19, ohne noch eine Gerichtsverhandlung zu haben vorher. Ohne zu sterben, direkt in die Hölle. Also, bis der Zorn vollendet ist. Und dann heißt es, denn das Festbeschlossene wird vollzogen. Und das ist nun ein ganz wichtiger Ausdruck, das Festbeschlossene. Ich habe hier eine Reihe von weiteren Stellen hinzugefügt. Daniel 9, 26, 27. Wo auch gesprochen wird über das Festbeschlossene. Zweimal. Und dann Jesaja 10, 22, 23. Das möchte ich gerne aufschlagen und vorlesen. Und ich erkläre gleich, warum das so wichtig ist. Jesaja 10, Vers 22. Denn wenn auch dein Volk Israel wie der Sand des Meeres wäre, nur ein Überrest davon wird umkehren. Vertilgung ist fest beschlossen. Sie bringt einherflutend Gerechtigkeit. Denn der Herr, der Ewige der Heerscharen, vollführt Vernichtung und Festbeschlossenes inmitten der ganzen Erde. Sehen wir, auch da zweimal Festbeschlossenes. Und dann nochmals in Jesaja 28, 22. Aber lass mal die Stelle Jesaja 10 noch offen. Ich komme gleich noch kurz zurück. Das ist sehr wichtig. Das bedeutet, dass diese Endzeitgerichte, die kommen garantiert. Nicht wahr? Bei Jona war das anders. Jona wurde als Prophet nach Ninive geschickt. Und er sagte, in 40 Tagen ist diese Stadt zerstört. Aber nach 40 Tagen war die Stadt nicht zerstört. Und die Leute von Ninive sind umgekehrt und haben ihre Sünde Gott bekannt. Und Gott hat ihnen vergeben. Ja, die Prophetie hat sich nicht erfüllt. Nein. Das war ja die Predigt von Jona auf den Punkt gebracht. Die Botschaft, noch 40 Tage Frist und dann ist Ninive zerstört. Aber stillschweigend bedeutete diese Botschaft, falls Ninive nicht umkehrt. Das war also keine bedingungslose Prophetie, sondern die war geknüpft an die Tatsache, ob eben Ninive umkehrt oder nicht. Aber bei der Endzeitprophetie finden wir immer wieder diesen Ausdruck, das Festbeschlossene. Das heißt, das wird auch tatsächlich so kommen. Man kann also nicht denken, ja, vielleicht kommt die große Erweckung über Europa. Und dann sagen sie alle, oh nein, mit einem Antichristen wollen wir schon gar nichts zu tun haben. Wir machen alle rechts und kehrt. Nein, es wird nicht so kommen, sondern dieses Gericht ist fest beschlossen. Und natürlich, Gott hat die Menschen nicht dazu bestimmt. Sie müssen diesen falschen Weg gehen. Aber in seiner Vorkenntnis weiß er, dass die Welt diesen Weg geht. Und darum ist diese Prophetie ganz klar als fest beschlossenes uns vorgestellt. Übrigens, in Jesaja 10, Vers 23, haben wir gelesen, der Herr vollführt Vernichtung und Festbeschlossenes inmitten der ganzen Erde. Und dann kommt Vers 24, darum spricht der Herr, der Ewige, der Heerscharen also, fürchte dich nicht, mein Volk, das in Zion wohnt, vor Assur, wenn er dich mit dem Stock schlagen und seinen Stab wieder dich erheben wird nach der Weise Ägyptens. Denn noch um ein gar kleines, so wird der Grimm zu Ende sein und mein Zorn sich wenden zu ihrer Vernichtung. Das wird jetzt ganz wichtig sein als Parallelstelle zu Daniel 11. Wir haben nämlich schon vorweggenommen, der Antichrist in Israel, dieser König in den Versen 36 bis 39, der wird angegriffen werden von Ägypten. Der König des Südens wird mit ihm zusammenstoßen. Aber wir haben schon gelesen in Vers 40, und dann wird der König des Nordens gegen ihn anstürmen und wird das Land Israel überrennen. Der König des Nordens, da haben wir gesehen, das ist Großsyrien, von Libanon, Syrien bis nach Pakistan. Aber in Jesaja wird dieser selbe Feind genannt Assyrien. Das ist dieser Assyrer. Und Gott sagt dem jüdischen Volk, dass sich nach der Entrückung bekehren wird. Das sind zuerst 144.000 und dann in der Drangsal sogar ein Drittel der Bevölkerung, dass sie sich nicht fürchten sollen vor Assyrien. Denn es wird sich nachher zu ihrer Vernichtung wenden. Das werden wir jetzt gleich sehen in Daniel 11. Also ich kehre zurück zu Daniel 11 und zwar haben wir noch nicht erklärt Vers 38. Und an dessen Statt wird er den Gott der Festungen ehren. Den Gott, den seine Väter nicht gekannt haben, wird er ehren mit Gold und mit Silber und mit Edelsteinen und mit Kleinodien. Also wir haben gerade gesehen, er erhebt sich über alles, was Gott heißt. Und 2. Thessalonicher 2 sagt, er wird sich sogar in den Tempel Gottes setzen und sagen, er sei Gott. Und dann wird hier erklärt, und es gibt noch eine Ausnahme. Anstelle des Gottes Israels, des Gottes seiner Väter, des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs, wird er den Gott der Festungen ehren. Ein ganz interessanter Ausdruck, denn später in der Geschichte, nachdem das Buch Daniel geschrieben worden war, kommt in der römischen Geschichte der Ausdruck auf Jupiter Capitolinus. Ich war in Rom. Rom ist die Stadt der sieben Hügel, nicht wahr? Die auch in Offenbarung 17 erwähnt werden. Und einer der Hügel in Rom ist eben der Hügel, der Capitolinus, der Kapitolshügel. Und auf diesem Hügel gab es im römischen Altertum eine Festung und einen ganz wichtigen Jupiter-Tempel. Immer wenn die Feldherren von einer erfolgreichen Schlacht heimkehrten nach Rom und den Triumphzug durchführten durch Rom, endete der Umzug beim Jupiter-Tempel des Kapitols. Also Jupiter Capitolinus, der oberste Gott von Rom, der Gott der Festungen. Jetzt wird hier gesagt, er wird den Gott der Festungen ehren. Und er wird das tun mit Gold und mit Silber und mit Edelstein, mit Kleinodien. Nun, in Offenbarung 13 habe ich ja schon erklärt, das Tier aus dem Meer, das ist der kommende Diktator über das neue Europa, das sich ja versteht als das wiedererstandene römische Reich, nicht wahr? Schon der Europa-Visionär Emil Luss hat ja in den 1950er Jahren gesagt, im Blick auf die Vereinigung von Europa, Europa, die europäische Einheit brauchen wir nicht zu schaffen, sondern lediglich wiederherzustellen. Und unser ehemaliger Staatssekretär, Dr. Franz Blankert, hat gesagt vor Jahren, ein heilig römisches Reich europäischer Nation soll gezimmert werden. Das ist die Sicht für das neue Europa. Und nun, ein Diktator wird kommen, das Tier aus dem Meer. Offenbarung 13, 1 bis 10. Und diese Verse sagen, dass die Menschen diesen Mann anbeten werden. Er wird sich identifizieren mit Jupiter, dem obersten Vatergott der alten Römer. Also in einer Zeit, wo die Masse vom Christentum abfällt, da entdeckt man neu das Heidentum aus dem alten Europa. Und dieser kommende Diktator wird sich also als einen Vatergott verehren lassen. Und der Antichrist wird ihn also ehren als den Gott der Festungen und wird für ihn ein Götzenbild herstellen, sagt Offenbarung 13, 11 bis 18, das sprechen kann und das verlangt, dass alle getötet werden, die dieses Bild nicht anbeten und nicht verehren. Und der Antichrist wird auch verlangen, dass alle auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn ein Zeichen annehmen mit dem Namen dieses Diktators oder mit dem Zahlenwert seines Namens. Also wenn man die anstatt Buchstaben Zahlen einsetzt und die zusammenzählt, dann gibt es 666. Und wer das nicht annimmt, der kann nicht mehr kaufen oder verkaufen. Bargeld wird out sein, aber auch Kreditkarten, denn die können verloren gehen. Auch Handys, denn die können geklaut werden. Also noch besser, denkt er, ist es ein Zeichen auf der rechten Hand. Und damit muss man bezahlen. Aber damit anerkennt man auch, ich verehre diesen Mann, den Gott der Festungen, als Jupiter, den Vatergott von dem neuen Europa. Und jetzt wird schon klar, der Antichrist wird ja sich in den Tempel Gottes setzen und er sagt, dass er Gott sei. Aber damit meint er Gott Sohn. Denn der Messias im Alten Testament wird ja als Gottes Sohn bezeichnet. In Psalm 2 sagt Gott, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Der Messias ist Gottes Sohn und so wird der Antichrist sich in den Tempel Gottes setzen. Und das ist dann eine Anspielung auf Psalm 110, Vers 1. Der Herr, sagt David, sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis dass ich lege deine Feinde zum Schemel deiner Füße. So setzt er sich ins Allerheiligste, als wäre er der Messias. Eben der Herr sprach zu meinem Herrn, das ist der Messias, setze dich zu meiner Rechten. So setzt er sich ins Allerheiligste und sagt, er sei Gott. Ja, da sehen wir, das ist eine Imitation des wahren Gottes. Und da muss ich sagen, wir haben bis jetzt gesehen, Offenbarung 13 spricht von zwei Tieren. Das Tier aus dem Meer, der Diktator. Das Tier aus der Erde, der kommende Antichrist. Aber in Kapitel 12 gibt es noch ein drittes Tier. Der feuerrote Drache. Und das ist der Satan, der im Hintergrund wirkt und Offenbarung 13 sagt, er gibt dem Tier aus dem Meer seine Macht und seinen Thron. Also diese verborgene, unsichtbare Kraft dahinter imitiert Gott, den Heiligen Geist. Und so haben wir also in Offenbarung 12 und 13 eine teuflische, lästerliche Imitation der Dreieinheit des wahren Gottes. Die Bibel sagt, es gibt nur einen Gott, aber die Bibel macht ganz klar, in der Gottheit gibt es drei Personen. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und sie sind als Personen verschieden und haben miteinander Gemeinschaft. Aber es ist ein Gott. Ja, und das entspricht übrigens auch dem jüdischen Glaubensbekenntnis in 5. Mose 6, Vers 5. Wie heißt es dort? Schma Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Adonai Echad. Echad heißt eins. Aber wichtig ist, Echad ist im Hebräischen eine Einheit, die zusammengesetzt sein kann. Ich war der erste Schöpfungstag, wird in der Bibel beschrieben am Anfang, und es war Abend, da kommt die Nacht, und es war Morgen, da kommt der helle Tag. Ein Tag, Yom Echad. Zusammengesetzt aus Abend mit Nacht, Morgen mit Tag, das macht der 24-Stunden-Tag aus. 1. Mose 2, Vers 24, Mose erklärt, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen, übrigens ankleben, der Wack, so schön, und die zwei werden ein Fleisch werden. Und das heißt Basar Echad und nicht Yachid, das war eine absolute Einheit, das geht nicht. Es sind ja zwei Personen, aber sie sind ein Fleisch. Und nun ganz wichtig, einer der wichtigsten Rabbiner im Judentum war Moses Maimonides, Moshe ben Maimon, im 12. Jahrhundert, im Mittelalter. Er ist so wichtig, dass wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt und man sagen kann, Moshe ben Maimon hat gesagt, dann ist Ruhe. Moshe ben Maimon hat zusammengestellt die Glaubensgrundsätze des orthodoxen Judentums. Und einer dieser Sätze, manche sind richtig, aber einer ist ganz klar falsch. Er sagt, Gott ist Yachid, einer. Aber er braucht nicht das Wort Echad aus dem Bibeltext. Yachid ist einer, aber eine absolute Einheit. Dann würde das heißen, Gott ist nur eine Person. Aber der Bibeltext sagt eben nicht Yachid, sondern das Glaubensbekenntnis, das im Judentum jeden Tag wiederholt wird, heißt Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad und nicht Adonai Yachid. Und das ist ganz wichtig. Das Alte Testament macht ganz klar, es gibt in der Gottheit eine Mehrheit von Personen. Und darum steht auch in Zacharia 2, dass der ewige Gott, der Herr der Heerscharen, sagt, ich komme zu euch und ich werde in eurer Mitte wohnen und ihr werdet erkennen, dass der Herr der Heerscharen mich zu euch gesandt hat. Ja, weil der Vater den Sohn sendet. Aber der Vater ist Yahweh, also Adonai, Zvaot, der Heerscharen, und der Sohn ist das auch. Ja, und diese Vielheit sieht man auch sehr schön in Zacharia 12. Im ersten Vers heißt es ganz klar, hier spricht Adonai, also auf Hebräisch J-H-W-H, der heilige Name Gottes, Yahweh ausgesprochen. Und dann heißt er spricht, und dann in Vers 12 sagt er, und ich werde meinen Geist ausgießen über das Haus Davids und über Jerusalem, über Bewohner von Jerusalem. Und dann heißt es, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Ja, wer spricht hier? Adonai, der Ewige. Aber kann man den Ewigen durchbohren? Ja, natürlich. Jesus Christus kam in diese Welt und er war Yahweh, der Ewigseiende, Unwandelbare, ohne Anfang, ohne Ende. Und sie haben ihn durchbohrt. Aber im Satz geht es dann gleich weiter. Im selben Satz. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und werden über ihn wehklagen, wie man wehklagt über den Eingeborenen. Ja, aber jetzt spricht ja ein anderer über ihn. Aber wer spricht? Vers 1 macht es klar. Adonai spricht. Yahweh. Aber im selben Satz wechselt sogar die Person, da spricht der Sohn, und dann plötzlich spricht der Vater weiter über den Sohn. Eben Adonai Echad. Und nicht Yachid. Aber der Teufel wird also den Antichristen und den kommenden Diktator dazu bringen, als Höhepunkt der Gotteslästerung die Dreieinheit Gottes auf diese scheußliche Art zu imitieren. Und so wird er eben den Gott der Festungen ehren. Und zwar eben mit Gold, mit Silber, mit Edelstein, mit Kleinodien. Also dieses Bild, das sprechen kann, das ist nicht einfach so ein Beamer-Bild, ja? So ein 3D-Konstruktion, das wird ja jetzt entwickelt, dass man zum Beispiel einen Vortrag halten kann, gleichzeitig in Herznach und dann auch noch in New York und man sieht an beiden Orten die gleiche Person. Also wenn ich so etwas Verrücktes machen würde, dann würde ich da in Herznach stehen und in New York auch, und zwar einfach dort gebeamt. Aber so quasi im Raum gebeamt, dass man die Person sieht. Aber es ist natürlich nur digitale Täuschung, ja? Aber das wird wirklich dämonisch sein, was der Antichrist tut. Und er wird dieses Götzenbild mit Edelsteinen ausstatten. Ganz wertvoll. Und dieses Bild kann sprechen. Also ein teuflischer Trick, aber nicht einfach digitale Technik. Digitale Technik ist nicht Magie. Aber das wird wirklich Magie sein. Natürlich kann man auch Digitales mit Magie verknüpfen. Klar. Aber hier wird es klar, er macht also aus teuflischer Kraft dieses Bild, ein wirkliches Götzenbild mit Gold, Silber, Edelsteinen und mit Kleinodien. Und er wird eben die ehren, die ihn anerkennen, und die gegen ihn sind, gegen die wird er vorgehen. Das wird an anderen Stellen gesagt. Hier wird einfach gesagt, wer ihm Anerkennung zollt, dem wird er viel Ehre erweisen. Und er wird ihm Herrschaft verleihen über die vielen. Die vielen sind im Buch Daniel immer wieder die Masse des jüdischen Volkes. Ich habe hier einige Stellen aufgeführt. Zu Vers 39, die vielen gleich die Masse des jüdischen Volkes, Daniel 9, 27, 11, 33, 39, eben hier und dann auch in Kapitel 12, Vers 3. Die vielen, das ist ein Fachausdruck für die Israeliten. Und das macht wieder klar, dieser König wird falscher Messias sein in Israel und die ihm Anerkennung zollen, die wird er einsetzen als Minister, die dann auch über die Masse des jüdischen Volkes in Israel regieren werden. Und jetzt kommen wir zu Vers 40. Und zur Zeit des Endes wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen. Es wird eine militärische Konfrontation geben mit Ägypten. Oder ich muss sagen, Ägypten macht eine militärische Konfrontation mit Israel unter dem Antichristen. Und da wird er abgelenkt werden im Süden. Die Gelegenheit für den König des Nordens. Und der König des Nordens wird gegen ihn anstürmen mit Wagen und mit Reitern und mit vielen Schiffen. Und er wird in die Länder eindringen und wird sie überschwemmen und überfluten. Also, Großsyrien wird von Norden her kommen und Israel überrennen. Wie eine Überflutung. Und das wird aber erst dann geschehen, wenn der Antichrist eben sein Götzenbild in Jerusalem in den dritten Tempel stellt. Dazu Daniel 9, 27. Da geht es um den kommenden Diktator des Römischen Reiches, der in Daniel 9 genannt wird, der kommende Fürst. In Vers 26. Und jetzt heißt es von diesem kommenden Fürsten aus dem Römischen Reich, und er wird einen festen Bund mit den vielen schließen. Für eine Jahrwoche. Die vielen, das ist die Masse des jüdischen Volkes. Er, das ist der kommende Fürst, der kommende Diktator des Römischen Reiches. Er wird mit Israel einen Bund schließen. Und zwar macht Jesaja 28 klar, das wird ein Sicherheitsbündnis sein gegen die tödliche Gefahr von Norden. Wir können mal gleich im Klartext sprechen. Der IS wurde ja 2006 in Nordirak gegründet. Das ist Assyrien in der Bibel. Und genauso wie sich das alte Assyrien aus dem Nordirak, im 10. Jahrhundert war es Nordirak, im 9. Jahrhundert vor Christus waren große Teile von Syrien, gehörten auch dazu. Und dann kam die große Ausdehnung über den Nahen Osten bei Assyrien. Nun sehen wir, da braut sich etwas zusammen, das ganz genau dem entspricht, was kommen muss. Der tödliche Feind kommt von Norden und wird Israel von Norden her überrennen. Und ich weiß noch vor vielen Jahren, wie wir so untereinander gesprochen haben über Prophetie, und dann kam die Frage auf, ja, Syrien wird ja die große Gewalt sein gegen Israel. Aber Syrien ist ja gar nicht so ein starkes Land. Es gibt andere, die sind viel schlagkräftiger. Ja, es muss denn auch noch einiges geschehen mit Syrien. Und jetzt hat der IS nicht nur eben sich ausgebreitet im Nordirak und Syrien, was schön passt eben zu Jesaja, der Assyrer, und zu Daniel, der König des Nordens. Das ist Syrien, aber Großsyrien. Aber die sind bereits verbündet bis nach Afghanistan und Pakistan. Die sind auch schon dran, sich auszubreiten in diesen im zentralasiatischen Raum, der muslimisch ist. Und die sind auch verbündet schon mit Boko Haram in Schwarzafrika. Und die haben sich bereits in Libyen schon festgesetzt. Und die sind auch verbündet schon mit Terrororganisationen in Ägypten. Also wirklich hochinteressant, was sich da zusammenbraut. Und nun nochmals Daniel 9, 27. Er wird einen festen Bund schließen mit den vielen für eine Woche, Jahrwoche, für 7 Jahre. Und jetzt heißt es weiter. Und zur Hälfte der Jahrwoche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Die Hälfte von 3,5 Jahren, von 7 Jahren sind 3,5 Jahre. Also nach 3,5 Jahren Bund wird er die Opfer im dritten Tempel stoppen. Und wie? Der Antichrist wird das Götzenbild des Königs, des Gottes der Festungen im dritten Tempel aufstellen. Und dadurch wird der dritte Tempel unrein sein. Man darf nicht mehr opfern. Und dann wird eben das Opfer gestoppt werden. Und wir lesen weiter. Und wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen. Gräuel ist in der Bibel immer wieder ein Ausdruck für Götzen. Und der Jesus sagt in Matthäus 24, Vers 15, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung stehen seht, an heiligem Ort, Matthäus fügt hinzu, wer es liest, der beachte es, dass alsdann, die in Judäa sind, auf die Berge fliehen und wer auf dem Feld ist, nicht mehr zurückkehre. Und dann heißt es weiter, denn alsbald wird große Drangsal sein, dergleichen nicht gewesen ist, von Anfang der Welt noch je wieder sein wird. Also, dieser Gräuel an heiligem Ort bedeutet, der Antichrist wird dieses Götzenbild aufstellen auf dem Tempelplatz. Sichtbar für alle. Und das wird der Auftakt sein für die große Drangsalszeit. Für den letzten und schrecklichsten Weltkrieg. Und da lesen wir, und wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen. Der König des Nordens und der Assyrer werden an verschiedenen Stellen genannt der Verwüster. Also, weil die Masse in Israel sagen wird, doch, das ist schon richtig, das mit dem Bild. Das ist ja schließlich der Messias. Der Antichrist ist der Messias. Und natürlich, das ist nicht so wie sonst mit den Götzenbildern. Denn dieses Götzenbild kann sprechen. Das ist schon richtig. Aber hier haben wir eine Mehrzahl wegen der Beschirmung der Gräuel, nicht des Gräuels. Es sind 2 Gräuel. Das Götzenbild, das spricht, und der Antichrist setzt sich ins Allerheiligste. Und weil die Masse eben das beschirmt, so steht das in der alten Elberfelder am besten übersetzt. Wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen. Gott nimmt seine schützende Hand von Israel weg. in den vergangenen Jahrzehnten immer über Israel war. Bei jedem Vernichtungskrieg war Israel bewahrt. Aber dann nicht mehr. Der Verwüster wird kommen von Norden. Und zwar bis Vernichtung und fest beschlossenes über das Verwüstete ausgegossen werden. Merken wir wieder diese Überschwemmung. Wie es hier heißt in Daniel 11, Vers 40, er wird eindringen und überschwemmen, Vers 40, und überfluten. Das ist dieser tödliche Feind von Norden. Und darum hochaktuell, was heute mit dem IS vor sich geht. Machen wir Pause. Ja, wir sind angekommen in Daniel 11, Vers 40. Wir haben gesehen, der König des Nordens, Syrien, Nordirak, das heißt über das ganze Gebiet von Libanon, Syrien bis Pakistan, wird von Norden her alles überschwemmen. Und zwar kommt der Angriff auf dem Landweg und auf dem Mittelmeer. Denn es heißt, gegen ihn anstürmen mit Wagen und mit Reitern, das ist auf dem Landweg, und mit vielen Schiffen auf dem Mittelmeer. Und er wird in die Länder eindringen und wird sie überschwemmen und überfluten. Also mehrere Länder werden überrannt. Der IS hat bereits bekannt gegeben, dass sie als Ziel haben, alle muslimischen Gebiete von Zentralasien, alles wollen sie einnehmen. Die ganze arabische Welt, auch ganz Nordafrika und große Teile von Schwarzafrika, da wo Boko Haram auch schon am Wirken ist, weiter den ganzen Balkan, denn er war lange islamisch in der Geschichte, und auch Spanien, denn Spanien war auch lange islamisch. Also die wollen alles, was einstmals der König des Nordens war, von Libanon, Syrien bis nach Pakistan. Aber sie wollen eben noch mehr. Und jetzt hier lesen wir, er wird in die Länder eindringen. Also gleichzeitig mehrere Länder. Und wird sie überschwemmen und überfluten. Das ist genau die Handschrift schon heute, dieses Überschwemmen, Überrennen. Und möglichst eben nicht nur an einem Ort, sondern an mehreren Fronten gleichzeitig. Weiter steht, und er wird eindringen in das Land der Zirde. Und das ist nicht das Land des Matterhorns, sondern das ist das Land der Bibel, nämlich das auserwählte Land Israel. Ich habe das auch hier aufgeführt, Jeremia 3, Vers 19 macht das so schön klar, auch Ezekiel 20, Verse 6 und 15. Auch schon in Daniel 8, Vers 9 hatten wir das schon. Das Land Israel ist das Land der Zirde. Israel wird überrannt werden, aber gleichzeitig heißt es, und viele Länder werden zu Fall kommen. Also viele muslimische Länder heute, die wollen mit dem IS nichts zu tun haben. Aber der IS möchte etwas zu tun haben mit ihnen. Und die werden gelingen haben. Und weiter steht, diese aber werden seiner Hand entrinnen. Edom und Moab und die vornehmsten der Kinder Ammon. Edom, das ist das Land der Nachkommen von Esau, die hatten ihre Heimat im heutigen Südjordanien, südlich des Toten Meeres. Moab, die Moabiter, haben ihr Heimatland auch in Jordanien, aber nördlich von Edom, jenseits des Toten Meeres. Und Ammon, die Ammoniter, die hatten ihr Heimatland in Nordjordanien. Der Hauptstadtname Amman kommt ja noch von Ammon. Das hängt direkt sprachlich zusammen. Also, ein großer Teil von Jordanien entkommt. Aber Nordjordanien, Ammon, da entkommt nur die Oberschicht. Die vornehmsten der Kinder Ammon werden seiner Hand entrinnen. Das heißt also, wenn wir einen Schlachtplan zeichnen wollen, ich habe das auch gemacht, kann man einen Pfeil über das Mittelmeer, einen Pfeil über den Landweg nach Israel und dann einen weiteren Pfeil über Nordjordanien nach Israel. Aber interessant, Moab entkommt. Und nach Jesaja 16 wird ja der Überrest Israels, der sich nach der Entrückung bekehren wird, der wird Zuflucht finden in Moab. Ich möchte zuerst eine Stelle zeigen zum Überrest Israels. Das sind zunächst die 144.000 aus Offenbarung 7, die zur Bekehrung kommen. Und jetzt lesen wir in Jesaja 10, Vers 20. Und es wird geschehen an jenem Tage. Beyom, das heißt in dieser Epoche, in jener Epoche. Da wird der Überrest Israels und das Entronnene des Hauses Jakob sich nicht mehr stützen auf den, der schlägt. Sondern es wird sich stützen auf den Herrn, den Heiligen Israels in Wahrheit. Der Überrest wird umkehren. Der Überrest Jakobs zu dem starken Gott. Jetzt könnte ich fragen, was heißt auf Hebräisch starker Gott? Und manche wüssten das. El Gibor. Das ist der Name des Messias, ein Kapitel davor. 9 Vers 6. Man nennt seinen Namen wunderbarer Berater. El Gibor, starker Gott. Vater der Ewigkeit. Sar Shalom, Fürst des Friedens. Sie werden zum Messias umkehren. Sie werden den Messias erkennen. Darum steht hier, der Überrest wird umkehren, der Überrest Jakobs zu El Gibor. Und sie werden erkennen, er ist Gott und Mensch in einer Person. Moses Maimonides war falsch. Gott ist nicht Yachid, sondern Gott ist Echad. Auch der Sohn ist Gott, wie der Vater und der Heilige Geist. Und dann Vers 22, denn wenn auch dein Volk, Israel, wie der Sand des Meeres wäre, nur ein Überrest davon wird umkehren. Und schließlich sagt Zacharja 13, Vers 8, ein Drittel wird zur Umkehr kommen, während der Drangsal. Aber eben nur ein Überrest. Vertilgung ist fest beschlossen, sie bringt einherflutend Gerechtigkeit. Und nun aus Jesaja 37, Vers 31. Auch da wird der Überrest, wie noch an sehr vielen anderen Stellen, beschrieben. Und das Entronnene vom Haus Juda, das übrig geblieben ist, wird wieder Wurzeln nach unten und Frucht tragen nach oben. Denn von Jerusalem wird ein Überrest ausgehen. Und ein Entronnenes vom Berg Zion, der Eifer des Herrn der Heerscharen, wird solches tun. Sehen wir, das ist nicht eine Erweckung in Amerika, wo heute viele Juden zum Glauben kommen, sondern das wird von Jerusalem ausgehen. Die bekehrten Juden heute, die werden bei der Entrückung mit der Gemeinde weggehen. Denn das ist ja das Geheimnis der Gemeinde, dass Gläubige aus den Juden und den anderen Völkern zusammen ein Leib, die Gemeinde, bilden. Und die Gemeinde wird gehen. Aber dann wird Gott in Israel eine Erweckung auslösen. Und hier steht, der Eifer des Herrn der Heerscharen wird solches tun. Und die Erweckung wird von Jerusalem ausgehen. Und wir können sogar noch genauer sagen, von Ost-Jerusalem. Denn es heißt hier, ja, ein Entronnenes vom Berge Zion. Der Berg Zion, das ist der Tempelberg in Jerusalem. Da, wo die Klagemauer ist. Da geht die Erweckung aus. Und da ist auch heute die Tempelbewegung tätig. Und so wird der Herr nach der Entrückung verblendete Augen öffnen. Genauso wie über die Völker im ehemaligen christlichen Abendland, da kommt eine Verblendung. Deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben. Aber Römer 11 sagt, dass dem jüdischen Volk zum Teil Verstockung widerfahren ist. Und dann wird dort die Wende kommen, dass Gott eben die Augen öffnet. Zuerst die 144.000 und dann sogar ein ganzer Drittel, der sich bekehren wird. Aber auch die Erweckung geht von Ostjerusalem, vom Tempelberg aus. Und nun Jesaja 16, da spricht Gott zu Moab. 16, Vers 3. Nicht wahr, schon ab Kapitel 15, Vers 1 haben wir einen Ausspruch über Moab. Dieses Gebiet von Jordanien auf der anderen Seite des Toten Meeres. Und jetzt in 16, Vers 3 sagt Gott, schaffe Rat, triff Entscheidung, mache der Nacht gleich deinen Schatten am hellen Mittag. Verbirg die Vertriebenen, den Flüchtling entdecke nicht. Lass meine Vertriebenen bei dir weilen, sei, Moab, ein Schutz vor dem Verwüster. Sehen wir, der Überrest wird auf die Berge fliehen, nach Matthäus 24. Dann gehen die über den Jordan nach Moab. Und dort werden Araber diesen Überrest verstecken in der Wüste von Moab. Und Moab soll also der Nacht gleich machen, seine Schatten am hellen Mittag. Die Vertriebenen, den Flüchtling, sollen sie verbergen, so dass man ihn nicht entdecken kann. Und Gott sagt, lass meine Vertriebenen bei dir weilen. Sei, o Moab, ein Schutz vor dem Verwüster. Wer ist der Verwüster? Das ist der König des Nordens. Die werden eben fliehen können, weil sie das Zeichen nach Matthäus 24, 15 verstehen werden, der Gräuel an heiligem Ort, da müssen sie fliehen. Und die große Drangsalszeit wird also ausgelöst durch diesen Angriff von Norden. Und darum ist es wirklich nicht übertrieben, wenn man sich beschäftigt heute, was macht dieser IS, was entwickelt sich da. Denn von dort aus wird die Katastrophe kommen für die ganze Welt. Und das Ganze wird einen Weltkrieg auslösen. Der Herr Jesus sagt, es wird so schlimm sein, wie es noch nie gewesen war. Und wenn Gott diese Zeit nicht verkürzt hätte auf 3,5 Jahre, würde kein Mensch überleben, kein Fleisch gerettet werden. Und dann steht weiter in Jesaja 16, Vers 4, in der Mitte, denn der Bedrücker hat ein Ende. Die Zerstörung hat aufgehört. Die Zertreter sind aus dem Land verschwunden. Wir werden gleich sehen, der Herr Jesus wird schließlich eingreifen und diesen König des Nordens vernichten. Und ein Thron wird durch Güte aufgerichtet werden und auf ihm wird im Zelt Davids einer sitzen, in Wahrheit, der da richtet und nach Recht trachtet und der Gerechtigkeit kundig ist. Das ist der Herr Jesus, der dann auf dem Thron Davids von Jerusalem aus seine Weltherrschaft des Friedens aufrichten wird. Aber wir sind noch nicht ganz so weit. Gehen wir zurück zu Daniel 11, um diesen Feldzug so kurz, aber es ist wie eine Federzeichnung im Detail anzuschauen. Also Edom und Moab wird der Hand des Königs des Nordens entrinnen und so wird der Überrest in Moab bewahrt bleiben. Und er wird seine Hand an die Länder legen. Wieder in der Mehrzahl. Und jetzt kommt ein Beispiel von einem solchen Land, das drankommt. Und das Land Ägypten wird nicht entrinnen. Und er wird die Schätze an Gold und Silber und alle Kostbarkeiten Ägyptens in seine Gewalt bringen. Ja, wie immer. Der IS muss die Staatskassen plündern, um seine Kriege zu finanzieren. Seine Kriege und seine Gräuel. Ägypten wird ausgenommen werden. Ägypten will nichts zu tun haben mit dem IS. Aber die haben bereits Verbündete in Ägypten. Zwei Terrororganisationen mit IS verbunden sind da. Und dann steht weiter, Ägypten in seine Gewalt bringen und Libyer und Kuschiter werden in seinem Gefolge sein. Libyen, ja, das Land links von Ägypten, wird hier namentlich erwähnt, zusammen mit dem König des Nordens. Und dort hat der IS seinen Ableger schon. Die sind dort präsent. Die bedrohen von Libyen aus bereits schon den Vatikan. Die wollen den Vatikan angreifen. Ist auch nicht mehr so weit von Libyen. Ist wirklich, dass man vor den Toren Roms schon bald. Ja, und Libyen im Gefolge und dann die Kuschiter. Kusch ist in der Bibel das Land südlich von Ägypten. Das ist die biblische Bezeichnung für Sudan. Äthiopien im weitesten Sinn, aber im engen Sinn Sudan. Und es ist ja bekannt, Nordsudan ist ein islamisches Land. Die machen wirklich also die Klammer um Ägypten herum. Das entspricht genau dem, was die Ziele des IS heute sind. Aber dann kommen schlechte Nachrichten für ihn. Aber Gerüchte von Osten und von Norden her werden ihn erschrecken. Ja, natürlich. Der Diktator von Europa über das Gebiet nördlich von Ägypten, ja, muss ja seine Verpflichtung für den siebenjährigen Bund erfüllen. Und so muss der Westen seine Streitkräfte in den Nahen Osten verschieben, um Israel unter dem Antichristen zu helfen. Also das erschreckt ihn da in Ägypten und er merkt, ich muss natürlich zurück, denn das Wichtigste ist Jerusalem mit dem Tempelberg. Ich war, dieser Angriff von Norden wird das Hauptziel haben, dass der Tempelberg zurückerobert wird. Darum steht auch in Psalm 83 von den Feinden Israels, sie sagen, lasst uns die Wohnungen Gottes in Besitz nehmen. Und so wird beim ersten Angriff von Norden her, wenn das ganze Land überrannt wird, Joel 2 sagt, das Land vor ihm ist wie der Garten Eden und dann ist alles verbrannt, wo er durchgeht. Israel hat 240 Millionen Bäume angepflanzt und die kommen und werden verbrennen, was es geht im Land Israel. Jerusalem wird erobert werden, aber dann geht eben der König des Nordens weiter, erobert Ägypten und wenn er dort bedroht wird, wieder zurückkehren, um Jerusalem ein zweites Mal zu belagern. Ja, und dann wird eben Europa seine Truppen verschieben. Wo müssen sie hin mit den Schiffen? Ja, übers Mittelmeer. Zum größten Militärschiffhafen Israels. Wo ist der? In Haifa. Und was liegt im Hinterland von Haifa? Harmagedon. Ja, jetzt ist klar, warum die nach Harmagedon gehen. Offenbarung 16. Geschrieben im Jahr 95. Und da muss man bedenken, im Altertum war ja der Hafen Israels im Mittelmeer. Der war unten in Jaffo, südlich von Tel Aviv. Aber heute in der modernen Zeit ist er in Haifa. Und das steht in Offenbarung 16, Vers 13. Und ich sah aus dem Mund des Drachen und aus dem Mund des Tieres und aus dem Mund des falschen Propheten. Da haben wir diese Dreiheit. Drei unreine Geister kommen, wie Frösche, denn es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun, welche zu den Königen des ganzen Erdkreises ausgehen. Erdkreis, griechisch Oikumene, das ist in der Bibel der Fachausdruck für das Römische Reich. Also da geht es wirklich um das neue Römische Reich, das wird versammelt. Um den zu den Königen des ganzen Erdkreises ausgehen, sie zu versammeln zu dem Krieg jenes großen Tages Gottes, des Allmächtigen. Siehe, ich komme wie ein Dieb, sagt Gott. Glückselig wird er wacht und seine Kleider bewahrt, auf dass er nicht nackt wandle und man seine Schande nicht sehe. Und er versammelte sie an den Ort, der auf Hebräischen Harmagedon heißt. Das eignet sich, diese riesige Ebene, fast so groß wie der Kanton Solothurn, viel größer als das Bundesland Bremen. Da werden die Truppen versammelt. Und ich habe das mal fotografiert, vom Karmel runter sieht man einen der größten Militärflughäfen, mitten in der Ebene Harmagedon. Also auch ideal für die Luftwaffe. Harmagedon. Dort wird diese Front des Westens aufgebaut werden. Aber was macht der König des Nordens? Er fürchtet sich und kehrt zurück ins Land Israel. Daniel 11, Vers 44. Aber Gerüchte von Osten und von Norden her werden ihn erschrecken. Ja gut, von Osten muss ja auch noch was kommen. Ja, Offenbarung 16 sagt das. Auch. Hätten wir doch das offen gelassen. Da wird eben nicht nur Europa beschrieben, sondern in Offenbarung 16, Vers 12 steht, und der sechste Engel goss seine Schale aus auf den großen Strom Euphrat. Und sein Wasser vertrocknete, auf das der Weg der Könige bereitet würde, die von Sonnenaufgang herkommen. Aha, das sind Länder von jenseits des Euphrats. Im Altertum war der riesige Strom Euphrat gewissermaßen eine Grenze zwischen dem westlichen Asien und dem östlichen Asien. Und da werden die Könige von Sonnenaufgang, von Asien jenseits des Euphrats, die werden auch kommen, intervenieren. Hier steht nicht, welche Länder, da müssen wir auch nichts behaupten, aber es gibt schon einige Kandidaten, die da sehr interessiert sein könnten. Man denkt, China ist eine unglaubliche Supermacht militärisch geworden. Mit einer riesigen Armee, die können Abermillionen auf die Beine stellen. Indien auch, eine Armee von Abermillionen. Und noch mehr. Also, in der Mehrzahl, die Könige von Sonnenaufgang, die wollen auch intervenieren und in das Gebiet für sie jenseits des Euphrats kommen. Und wenn sie beim Euphrat sind, dann sind sie beim IS angelangt. Nicht wahr? Und man muss ja noch Folgendes bedenken, in Offenbarung 9 wird beim sechsten Posaunengericht Folgendes gesagt, Vers 13. Und der sechste Engel posaunte, und ich hörte eine Stimme aus den vier Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott ist, zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte, sagen, löse die vier Engel, welche an dem großen Strom Euphrat gebunden sind. Und die vier Engel wurden gelöst, welche bereitet waren auf Stunde und Tag und Monat und Jahr, auf dass sie den dritten Teil der Menschen töteten. Also am Euphrat sind vier dämonische Engel gebunden. Die können nicht agieren, bis auf diesen Moment. Und dann wird Gott diese dämonischen Engel am Euphrat lösen und dann wird sich das Böse entfesseln können. Genau da. Der Euphrat fließt durch Syrien durch, ja? Genau da, und zwar so, dass ein Drittel der Menschheit umkommt. Und der IS sagt schon heute, sie hätten vor, 50 bis 500 Millionen Menschen zu töten. Die sprechen schon so. Und gleich danach wird gesagt, dass dann ein Heer auftritt von Hunderten von Millionen. Also unvorstellbar, was sich da zusammenbraut und was in Daniel da mit ganz kurzen Strichen gezeichnet wird. Aber Gerüchte von Osten und von Norden her werden ihn erschrecken. Und er wird ausziehen in großem Grimm, um viele zu vernichten und zu vertilgen. Das ist sein Ziel, so viele wie möglich zu töten. Und er wird seine Palastzelte aufschlagen zwischen den Meeren, in der Mehrzahl, nicht zwischen dem Meer, sondern zwischen den Meeren und dem Berg der Heiligen Zierde. Wo ist der Berg der Heiligen Zierde? Das ist der Tempelberg in Jerusalem. Und er wird da im Bereich zwischen Tempelberg und den Meeren, ja, links haben wir das Mittelmeer und rechts das Tote Meer. Also wir können die Front schön einzeichnen da, zwischen Mittelmeer, Tempelberg, Jerusalem und dem Toten Meer, da stellt sich der König des Nordens auf. Da haben wir also im Land Israel dann zwei Fronten, die deutlich getrennt sind. Oben Hamagedon, da unten das Gebiet zwischen Tel Aviv, Jerusalem bis zum Toten Meer runter. Und dann heißt es, und er wird zu seinem Ende kommen und niemand wird ihm helfen. Dann, wenn die Kraft Israels am Boden zerbrochen sein wird, wird der Herr Jesus eingreifen. Jetzt lese ich aus Zacharia 14, die Parallelstelle. Sacharja 14, Vers 1. Siehe, ein Tag kommt für den Herrn. Da wird deine Beute verteilt werden in deiner Mitte. Und ich werde alle Nationen nach Jerusalem zum Krieg versammeln. Übrigens, mit allen Nationen ist in Sacharja 12 bis 14 gemeint, alle Nationen ringsum. Sieht man das schon in Kapitel 12? Das ist ja eine Einheit. 12, 13, 14. Und in Kapitel 12 heißt es, Vers 3, und es wird geschehen an jedem Tag, da werde ich Jerusalem zu einem Laststein machen für alle Völker. Alle, die ihn aufladen wollen, werden sich gewisslich daran verwunden. Aber in Vers 2 wird erklärt, was alle Völker sind. Siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum. Genau, die islamische, arabische Welt. Ringsum. Alle, die ihn aufladen wollen, werden sich gewisslich daran verwunden. Ein Laststein war früher ein großer Stein, den starke junge Männer benutzten, um ihre Kräfte zu messen. Gute konnten den Stein heben bis auf die Hüfthöhe, bessere auf Kopfhöhe und die allerbesten über dem Kopf. Aber wehe, wenn man dann losließ. Und das ist genau der Punkt. Jerusalem wird zum Test militärischer Stärke werden. Aber alle Völker ringsum, die Jerusalem um jeden Preis wollen, werden sich daran verwunden. Und nun, Sacharja 14, Vers 2, und ich werde alle Nationen nach Jerusalem zum Krieg versammeln, und die Stadt wird eingenommen, und die Häuser werden geplündert, und die Frauen geschändet werden, und die Hälfte der Stadt wird in die Gefangenschaft ausziehen, aber das übrige Volk wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Das beschreibt noch die erste Belagerung von Jerusalem, wenn der König des Nordens von Norden herkommt. Dann geht er weiter nach Ägypten, kehrt wieder zurück zur zweiten Belagerung. Und das wird nun in Vers 3 beschrieben. Und der Herr wird ausziehen und wieder jene Nationen streiten, wie an dem Tag, da er streitet, an dem Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem gegen Osten liegt. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, nach Osten, nach Westen hin zu einem sehr großen Tal. Und die Hälfte des Berges wird nach Norden und seine andere Hälfte nach Süden weichen. Übrigens, geologisch ist der Bruch in den Schichten bereits zu sehen, dort. Es gibt wirklich diesen Bruch im Ölberg. Ich habe das vor kurzem mit einem Spezialisten mal besprochen, der eine führende Rolle gespielt hat in einem Erdölunternehmen. Und der kannte sich da gut aus und konnte mir wirklich bestätigen, ja, das ist bekannt dort, dieser Riss. Und Sacharja 14 sagt, der Ölberg wird sich so spalten. Und dann Vers 5, und ihr, das ist der Überrest, der in Jerusalem zurückbleiben wird. Nicht wahr? Der Überrest aus Judäa wird nach Moab fliehen, aber es gibt einen Überrest, der in der Stadt bleibt. Und ihr werdet in das Tal meiner Berge fliehen. Und das Tal der Berge wird bis Azel reichen. Und ihr werdet fliehen, wie ihr vor dem Erdbeben geflohen seid in den Tagen Ussias, des Königs von Juda. Und kommen wird der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit dir. Der Herr Jesus wird eingreifen und wird den König des Nordens und alle seine Truppen vernichten. Und jetzt schauen wir uns mal Joel 2 an. Da wird dieser Angriff von Norden so beschrieben, in Kapitel 2. Stoßt in die Posaune auf Zion. Auf dem Tempelberg soll man das Schofarhorn blasen. Und blast Lärm auf meinem heiligen Berg. Beben sollen alle Bewohner des Landes, denn es kommt der Tag des Herrn, denn er ist nahe. Ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit, ein Tag des Gewölks und der Wolkennacht. Sehen wir, das ist der Tag des Herrn. Aber die Gemeinde kommt da nicht rein. Aber wir müssen wissen, was da kommt. Und Vers 2 sagt, ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit, ein Tag des Gewölks und der Wolkennacht. Wie die Morgendämmerung ist es ausgebreitet über die Berge. ein großes und mächtiges Volk, desgleichen von Ewigkeit her nicht gewesen ist. Und nach ihm nicht mehr sein wird bis in die Jahre der Geschlechter und Geschlechter. Also die werden Massen von Armeen zusammenführen. Aus dem Bereich von Libanon, Syrien bis nach Pakistan. Und zwar so, dass es eben heißt, ein großes und mächtiges Volk, der desgleichen von Ewigkeit nicht gewesen ist. Und nach ihm nicht mehr sein wird bis in die Jahre der Geschlechter und Geschlechter. Vor ihm her verzehrt das Feuer. Und nach ihm lodert die Flamme. Vor ihm ist das Land wie der Garten Eden. Und nach ihm eine öde Wüste. Und auch lässt es keine Entronnenen übrig. Und dann schreit der Überrest in der Not zu Gott, macht eine Bußversammlung im dritten Tempel, aber ohne Opfer, nur beten. Und dann steht in Joel 2, Vers 18, dann eifert der Herr für sein Land. Und er hat Mitleid mit seinem Volk. Und der Herr antwortet und spricht zu seinem Volk, siehe, ich sende euch das Korn und den Most und das Öl, dass ihr davon satt werdet. Und ich werde euch nicht mehr zum Hohne machen unter den Nationen. Und ich werde den von Norden kommenden. Sehen wir, das ist genau der gleiche Feind wie der Assyrer in Jesaja und der König des Nordens in Daniel. Ich werde den von Norden kommenden von euch entfernen und ihn in ein dürres und wüstes Land vertreiben. Seinen Vortrab in das vordere Meer und seinen Nachtrab in das hintere Meer. Und sein Gestank wird aufsteigen und aufsteigen sein übler Geruch, weil er Großes getan hat. Fürchte dich nicht, Erde, frohlocke und freue dich, denn der Herr tut Großes. Und so weiter. Was ist das? Das vordere Meer und das hintere Meer. Im Orient orientierte man sich eben am Orient. Also, Osten, das ist vorne. Westen ist in der Bibel hinten. Rechts, das ist Süden. Darum steht in Hesekiel 16. Sodom ist rechts. Und Samaria ist links. Ja, links ist Norden. Also das vordere Meer ist das Tote Meer. Das hintere Meer ist das Mittelmeer. Ich meine, wir sind gewohnt, alle Karten haben Norden oben. Aber eigentlich biblische Karten müssten Osten vorne haben. Und so wird also ein Teil der Armee wird ins Tote Meer getrieben und ein Teil ins Mittelmeer. Aber sehen wir, das entspricht genau der geografischen Situation von Daniel 11. Er wird zwischen den Meeren und dem Berg der Heiligen Zierde seine Militärmacht aufstellen. Das ist genau dieses Gebiet. Und eben ein Teil kommt dann ins Mittelmeer, der andere Teil ins Tote Meer. Der Jesus wird also als Richter der Welt eingreifen. Und das wird so dramatisch beschrieben, zum Beispiel in Jesaja. Ja, Jesaja 31, Vers 4. Denn also hat der Herr zu mir gesprochen. Wie der Löwe, ja, der junge Löwe, wieder den der Hirtenmenge zusammengerufen wird, über seinem Raub knurrt, vor ihrer Stimme nicht erschrickt und sich vor ihrem Lärmen nicht ergibt. Da sieht man das Bild. Also ein Löwe hat ein Lamm geschnappt. Jetzt kommen die Hirten und wollen gegen den Löwen vorgehen. Er hat überhaupt keine Angst vor den Hirten. Der knurrt, der ist nicht in Schrecken zu versetzen. Und jetzt wird das übertragen. Also wird der Herr der Heerscharen herniedersteigen, um auf dem Berg Zion, das ist der Tempelberg, und auf seinem Hügel zu streiten, gleich schwebenden Vögeln. Also wird der Herr der Heerscharen Jerusalem beschirmen. Beschirmen, erretten, schonen und befreien. Also der Herr kommt auf dem Ölberg, aber dann geht er rüber über das Kidron-Tal, aber in Luft, ja? Über die Stadt Jerusalem und wird Jerusalem beschirmen. Und dann heißt es vorübergehen, schonen, beschirmen und erretten, schonen. Hebräisch Passach. Das heißt schonend vorübergehen. Das ist das Wort aus 2. Mose 12, wo Gott sagt, und sehe ich das Blut, so werde ich an euch vorübergehen, als der Verderber. Und darum heißt das Fest eben Pessach. Das kommt von Passach, schonendes Vorübergehen. Und so wird also der Herr Jesus Jerusalem schonend bewahren und befreien. Und so gibt es noch viele Stellen, die beschreiben, wie die Wiederkunft Jesu sein wird. Jesaja 29, Vers 1. Da wird Jerusalem genannt Ariel. Ariel heißt Gottes Löwe, aber gleichzeitig auch Gottes Herd. Also Gottes Altar, der raucht, nicht wahr? Und darum gibt es hier ein Wortspiel. Wehe Ariel. Ariel, Stadt, wo David lagerte. Fügt Jahr zu Jahr, lasst die Feste kreisen. Ein Jahr vergeht ums andere, aber dann kommt's. Und ich werde Ariel bedrängen. In zwei Belagerungen, ja? Einmal von Norden, einmal von Süden. Aber jedes Mal durch den König des Nordens. Und ich werde Ariel bedrängen. Und es wird Seufzen und Stöhnen geben. Und sie wird mir sein wie ein Ariel, also wie ein Altar, der raucht. Und ich werde dich im Kreise umlagern und dich mit Heeresaufstellungen einschließen und Belagerungswerke wider dich aufrichten. Und erniedrigt wirst du aus der Erde reden und deine Sprache wird dumpf aus dem Staub ertönen. Und deine Stimme wird wie die eines Geistes aus der Erde hervorkommen und deine Sprache wird aus dem Staub flüstern. Israel völlig am Boden. Können nur noch flüstern. Können nicht mal mehr schreien. Aber wie feiner Staub wird die Menge deiner Feinde sein. Und wie dahinfahrende Spreu die Mengen der Gewaltigen. Und man muss sich vorstellen, wenn da ein Sturmwind kommt, was passiert mit dem Staub? Weg. Was geschieht in der Tenne mit der Spreu? Weg. Und genau das wird hier erklärt. Die Menge deiner Feinde wird sein wie der hinfahrende Spreu, die Menge der Gewaltigen. Und in einem Augenblick, plötzlich wird es geschehen, von Seiten des Herrn der Heerscharen, wird sie heimgesucht werden mit Donner und mit Erdbeben und großem Getöse, Sturmwind und Gewitter und eine Flamme verzehrenden Feuers. Und wie ein nächtliches Traumgesicht wird die Menge aller Nationen sein, welche Krieg führen wie der Ariel und alle, welche sie und ihre Festung bestürmen und sie bedrängen. Und es wird geschehen, gleich wie der Hungrige träumt und siehe, er isst und er wacht auf und seine Seele ist leer. Und gleich wie der Durstige träumt und siehe, er trinkt und er wacht auf und siehe, er ist matt und seine Seele lechzt. Also wird die Menge all der Nationen sein, welche Krieg führen wider den Berg Zion. Wenn der Herr Jesus kommt, dann ist quasi wieder Traum vorbei. Und er wird den König des Nordens vernichten. Aber haben wir gesehen, in Daniel 11 wird das nur ganz kurz umschrieben in einem Satzteil. Und er wird zu seinem Ende kommen und niemand wird ihm helfen. Und dann wird Daniel weiter erklärt in Kapitel 12. Und in jener Zeit, wenn diese Dinge geschehen, ja, wird Michael aufstehen, der große Fürst, der für die Kinder deines Volkes steht. Und es wird eine Zeit der Drangsal sein, dergleichen nicht gewesen ist, seitdem eine Nation besteht, bis zu jener Zeit. Wir haben schon in Daniel 10 gesehen, dass dämonische Engelfürsten an der Spitze verschiedener Nationen stehen. Wir haben dort gelesen von dem Fürsten von Persien. Ein teuflischer Engel an der Spitze des Iran. Das erklärt natürlich einiges. Aber auch an der Spitze von Griechenland wird gesagt, in Daniel 10, erklärt auch einiges. Der Fürst von Griechenland. Und dann wird aber hier gesagt, bei Israel ist es anders. Dort ist ein Engel Gottes an der Spitze, Michael. Der Erzengel Michael, der schon gemäß Judas Brief auch mit dem Teufel einen Streit hatte um den Leib Moses. Ich war, Gott hatte Mose begraben in 5. Mose 34, nachdem er vom Nebo aus noch das Land gesehen hatte. Gott hat ihn begraben, niemand weiß sein Grab. Gott wollte nicht, dass Israel wüsste, wo die Überreste Moses sind, denn es wäre ein leichtes gewesen für den Teufel, Israel zu verführen, diesen Leichnam zu verehren. Aber der Teufel hat ein Interesse, dass dieser Leichnam bekannt gemacht wird. Und darum sagt der Judasbrief, hat der Engel Michael einen Wortwechsel mit dem Teufel um den Leib Moses. Aber Michael hat nicht irgendwelche lästernde Ausdrücke benutzt, er hat einfach gesagt, der Herr schelte dich. Aber er hat sich eingesetzt dafür, dass dieser Leib Moses nicht bekannt wird, weil er sich einsetzt für die Sache Israels. Und dann, wenn diese schrecklichste Zeit kommt, wird Michael aufstehen und besonders aktiv werden. Der große Fürst, der für die Kinder deines Volkes steht. Und es wird eine Zeit der Drangsal sein, dergleichen nicht gewesen ist, seitdem eine Nation besteht, bis zu jener Zeit. Nicht wahr? Das ist genau das, was der Herr Jesus wieder aufnimmt in Matthäus 24. Da sagt er von dieser großen Drangsalszeit, sehen wir auch, wie das Neue Testament so eng verbunden ist mit der Prophetie des Alten Testaments. Der Herr Jesus sagt ja in Matthäus 24, Vers 21, denn alsdann wird große Drangsal sein, dergleichen von Anfang der Welt bis jetzt hin nicht gewesen ist, noch je sein wird. Und dann steht weiter in Daniel 12, und in jener Zeit wird dein Volk errettet werden. Ein jeder, der im Buch geschrieben gefunden wird. Ah, Israel wird zwar an den Punkt geführt werden, dass das Volk am Boden liegt, nur noch aus dem Staub flüstert. Wirklich Katastrophe. Auf niemanden können sie vertrauen in dieser Welt, nicht auf Amerika, nicht auf Europa, niemand. Aber auch nicht auf ihre eigene Armee. Der Punkt wird kommen, wo sie am Boden liegen. Aber hier steht, und in jener Zeit wird ein Volk errettet werden. Weil der Herr Jesus wird, wenn die Not am höchsten ist, wird er persönlich eingreifen und Jerusalem, das Land Israel erretten, das Volk Israel erretten, aber nicht alle, sondern nur an jeder, der im Buch geschrieben gefunden wird. Das ist das Buch des Lebens. Wenn wir diesem Thema nachgehen würden, es gibt ja einen alten Bibelschulentag, kann man auf CD haben oder auf Sermon Online nachhören, aber nur Schweizerdeutsch, über das Buch des Lebens. Wenn man alles zusammenfasst über das Buch des Lebens im Alten und Neuen Testament, wird klar, Gott hat bei der Erschaffung der Welt alle Menschen eingeschrieben ins Buch des Lebens. Weil Gott für alle das Leben will. Also da sieht man übrigens die Lehre, die wirklich kalvinistische Lehre, Gott habe nur einen Teil der Menschheit retten wollen, von Anfang an. Ist falsch. Gott hat alle Menschen eingeschrieben in das Buch des Lebens. Man wird nicht eingeschrieben bei der Bekehrung. Nirgends steht das. Vielleicht hat man das mal in der Sonntagsschule gelernt, aber das war nicht richtig. Auch in der Sonntagsschule kann mal was Falsches gesagt werden. Und es gibt keine Stelle, wo das steht. Natürlich sagt der Herr Jesus den Jüngern, freut euch, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Aber er sagt nichts darüber, wann sie eingeschrieben worden sind. Und David sagt im Psalm 139, als er ein ungeformter Knäuel war im Mutterleib, da waren sie eingeschrieben, die Lebenstage in dein Buch. Ja, er war schon im Buch des Lebens eingetragen. Da steht übrigens auch die genaue Zahl, wie viele Tage wir leben werden. Jetzt versteht man, warum Whitfield sagen konnte, als er einmal vom Mob fast umgebracht worden war, schreibt er später ins Tagebuch, es ist unglaublich, wie unsterblich Auserwählte sind. ja, es ist wirklich so, Gott hat das eingetragen. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass man dann unvorsichtig leben soll. Ja? Das ist dann wieder die andere Seite. Aber es ist schon so, Gott hat das eingeschrieben. Und nun gibt Gott jedem Menschen während seines Lebens die Gelegenheit, sich zu bekehren. Und spätestens beim Tod ist die Gnadenzeit zu Ende. Wer sich nicht bekehrt hat, wird aus diesem Buch gelöscht. Aber es kann auch sein, zu Lebzeiten noch, dass die Gnadenzeit abläuft und Gott nicht mehr ruft. Und gerade eben, wenn der Antichrist kommen wird, nach der Entrückung, all die, die das Evangelium gehört haben, die werden gelöscht. Und Gott sendet eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie alle der Lüge glauben, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, dass sie gerettet würden. Und darum steht hier, in jener Zeit wird ein Volk gerettet werden, an jeder, der im Buch geschrieben gefunden wird. Alle, die im Buch des Lebens noch drin sind. Und da wird sich ein Drittel bekehren in der größten Not. Das sagt Sacharja 13, Vers 8. Aber es ist ja fantastisch, wenn man denkt, wir haben keine solche Verheißung für die Schweiz, dass ein Drittel errettet werden wird. Und wir müssen uns keine Illusionen machen. Wir sind so im Bereich von 2% der Bevölkerung. Die bibelgläubigen Christen sind im Bereich von 2%. Das kommt zwar darauf an, es gibt Gebiete, da ist die Prozentzahl ein bisschen höher, zum Beispiel da in Winterthur und in Zürich-Oberland. Sehr unglaublich schön, wie viele Christen es da gibt. Aber dann gibt es wieder Gebiete, da ist es sehr schwierig. Aber schweizweit, das sind nicht 30%. Aber hier wird gesagt, ein Drittel von Israel. 13, Vers 8. Und es wird geschehen im ganzen Land, spricht der Herr. Zwei Teile davon werden ausgerottet werden und verscheiden. Aber der dritte Teil davon wird übrig bleiben. Und ich werde den dritten Teil ins Feuer bringen. Und ich werde sie läutern, wie man das Silber läutert. Und sie prüfen, wie man das Gold prüft. Es wird meinen Namen anrufen und ich werde ihm antworten. Ich werde sagen, es ist mein Volk. Und es wird sagen, der Herr ist mein Gott. Zwei Drittel kommen bei diesem Angriff von Norden und dann von Süden um. Es ist furchtbar, so etwas zu denken. Aber die Bibel sagt das. Und das heißt wirklich im Land Israel. Das bezieht sich nicht auf den Holocaust. Das war nicht im Land. Diese Katastrophe wird auch angedeutet in 5. Mose 30, als Gott, wo Gott sagt, dass er am Ende der Tage diese Katastrophe über Israel kommen lassen wird. Aber hier geht es um die Katastrophe im Land. Und jetzt wird weiter gesagt, und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden erwachen. Diese zu ewigem Leben und jene zur Schande, zu ewigem Abscheu. Hier wird die Auferstehung der Toten angekündigt. In einem Satz, aber wir müssen uns im Klaren sein, es gibt eine Auferstehung der Gerechten, die durch den Glauben, durch die Bekehrung gerecht geworden sind, und der Ungerechten, derer, die die Rettung nicht angenommen haben. Aber das geschieht nicht zum gleichen Zeitpunkt. Die Auferstehung der Gläubigen wird geschehen vor dem tausendjährigen Reich. Und die Auferstehung der Ungläubigen erst nach dem tausendjährigen Reich. Das lernen wir aus Offenbarung 20. Und dann kommt das Endgericht und die Ungläubigen werden dann in den Feuersee geworfen. Aber die Auferstehung der Gläubigen ist vor dem tausendjährigen Reich und zwar in Phasen. Zuerst bei der Entrückung und dann die zwei Zeugen, gerade in der Mitte der 7 Jahre, nach 3,5 Tagen werden die auferstehen und in den Himmel gehen. Und die Märtyrer aus der Drangsalszeit, die werden dann auferstehen, gerade vor dem tausendjährigen Reich. Das sagt Offenbarung 20. Aber hier wird das alles zusammengefasst. Viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden erwachen. Diese zu ewigem Leben, aber nach dem tausendjährigen Reich und jene zur Schande, zu ewigem Abscheu. Das ist schrecklich. Wenn man denkt, 1. Korinther 15, das wird ja oft gelesen am Grab, am offenen Grab. Und da wird auch gelesen, es wird gesät, der Körper wie ein Korn ins Grab gelegt, in die Erde gelegt, in Schwachheit, es wird auferweckt werden in Kraft. In Unehre gesät, aber es wird in Herrlichkeit auferweckt. Und es gibt Leute, die denken, oh, ich könnte eigentlich schöner aussehen. Ja, nur ein bisschen warten. Das kommt alles noch. Also der Auferstehungskörper, der wird perfekt sein. Und eben nichts mehr tragen von dem, was irgendwie mit Schwäche zu tun hat. Aber die Ungläubigen, die werden auch körperlich auferstehen. Aber hier steht, zur Schande, zu ewigem Abscheu. Die werden auch hässlich aussehen und so in die Ewigkeit gehen. Und dann heißt es in Vers 3, und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste. Und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne, immer und ewiglich. Wer sind diese Verständigen? Das sind die Maskilim. So steht es im Hebräischen. Ich habe das aufgeführt bei Kapitel 12. Dritter Punkt. Die Maskilim. Das sind die Verständigen. Und damit ist hier gemeint der Überrest aus Israel. Und zwar ganz speziell die 144.000. Und die werden so treu sein. Auch in Offenbarung 14 werden die beschrieben. Das ist gewaltig. Dort heißt es einfach von ihnen, sie folgen dem Lamm, wohin irgend es geht. Gläubige, die einfach das tun und dorthin gehen, wo der Herr Jesus sie haben will. Und es heißt auch von ihnen, sie haben sich nicht mit Frauen befleckt. Auch in moralischer Hinsicht, klare Überzeugungen, das ist unser Weg und den gehen wir. Und es heißt von ihnen, in ihrem Munde wurde kein Falsch erfunden. Die sagen sich, für Gläubige ist Lügen ein No-Go. Nicht gelogen. Und nun, das Wort Maskilim, Verständige, ist sehr, sehr interessant. Maskilim, jetzt machen wir ein bisschen Hebräisch, ihm ist die Mehrzahl. Also Maskil ist der Verständige. Und das kommt von einem Verb Hiskil. Maskil ist einfach das Partizip von Hiskil. Hiskil hat drei Bedeutungen, kann man sich merken. Verständig sein, verständig handeln, verständig machen. Also, die Maskilim, das sind solche, die sind verständig. Und die verstehen das Wort Gottes. Aber nicht einfach nur theoretisch. Sie setzen es um. Und darum heißt Hiskil eben auch verständig handeln. Die handeln auch danach. Aber sie halten das nicht einfach, behalten das nicht für sich, sondern sie geben es weiter. Und darum heißt Hiskil auch verständig machen. Also man könnte übersetzen, und es wäre jedes Mal richtig, die Verständigen werden leuchten. Oder die verständig Handelnden werden leuchten. Oder die verständig Machenden werden leuchten. Wie der Glanz der Himmelsfeste. Sie sind wie Sterne am Himmel in der Nacht, an denen man sich durch die Position orientieren kann. Da können wir jetzt lernen. Wir sind auch in der Endzeit. Natürlich noch vor der Entrückung. Aber wenn die nachher so sind, warum sollen wir vorher nicht so sein? Dass Menschen sich an uns orientieren können. Ich weiß, es gibt manchmal Leute, die sagen, die haben sehr viel Bibelwissen. Die sagen, ja, also, aber diese Stelle, das ist, ja, das, da gibt es 6 verschiedene Auslegungen. Und ja, da kann man natürlich nicht behaupten, das sei das, aber ich würde sagen, Auslegung 2 oder 5 geht auch noch. Und jetzt? Was soll man glauben? Man kann sich nicht orientieren. Aber wichtig ist, dass wir Lichter sind, an denen sich andere Gläubigen orientieren können. Und jetzt kann einer fragen, ja, warum beschäftigen wir uns eigentlich mit dieser Prophetie und was nach der Entrückung geschieht? Wir sind ja weg. Ja, natürlich. Aber wir lernen so viel von dem, was nachher kommt, für jetzt. Und noch mehr, wenn wir wissen, dass was nachher über diese Welt kommt, dann sind wir doch motiviert, die Zeit, die uns jetzt noch bleibt, auszunutzen, um die Menschen zu warnen. So wie Noah, es gab ein vor der Flut und ein nach der Flut. Aber Noah hat die Leute vor der Flut gewarnt, weil er wusste, was nachher kommt. Also dieses Studium der Prophetie ist ganz wichtig, damit wir motiviert sind zu wissen, jetzt müssen wir die Zeit ausnutzen. Die Schachfiguren für das nach der Entrückung, die sind aufgestellt. Es könnte jederzeit losgehen. Also, dann müssen wir die Zeit ausnutzen jetzt. Und wir sollen auch solche Sterne sein. Und hier steht, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen. Ja, die werden evangelisieren in Israel. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 10, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende kommen, bis der Sohn des Menschen kommt. Aber diese 144.000, da muss man sich vorstellen, die werden Gas geben. Und die stehen für die Sache des Herrn hin. Und darum, das ist schon speziell, wenn man mit diesen Orthodoxen zu tun hat in Ostjerusalem, denkt man, diese Blindheit, warum sehen sie den Messias nicht? Und mir hat auch schon einmal jemand geschrieben, ja, du schreibst immer so positiv von diesen Leuten, aber das sind ja Feinde des Kreuzes. Ja, natürlich. Der Apostel Paulus war auch ein Feind des Kreuzes vor der Bekehrung. Aber sobald die Augen aufgingen, war alles klar. Und er konnte in der Synagoge die Bibelstellen zusammentragen und zeigen, dass Jesus Christus der Messias ist. Er brachte die Juden in Damaskus in der Synagoge außer sich. Ja, wo hat er das gelernt? Da hat keine Schule gemacht noch zwischendurch, nach der Bekehrung. Plötzlich war alles klar. Und eben, wenn man sieht, wie Gott hier schon etwas vorbereitet und aus dieser Vorbereitung wird dann nach der Entrückung diese Frucht kommen. Und dann ist das eben schon sehr bewegend, wenn man manchmal so junge Leute kennenlernt aus diesen Orthodoxen. Die haben das Gefühl, die sind bekehrt. Die haben so eine Überzeugung, wir sind hier zurückgekehrt, weil das Wort Gottes uns sagt, dass wir hier wohnen sollen und dass er uns zurückbringt und so weiter. Viel Begeisterung, aber die Augen sind noch geschlossen. Und wie bei Paulus, da fiel es wie Schuppen von seinen Augen. Dann wird der Überrest sehen. Und das ist schon etwas Wichtiges. Und darum muss man auch sehen, alles, was vorbereitet wird in Israel an Schriften, an Büchern, die verteilt werden. Und in den vergangenen Jahren, das sind Hunderttausende von guten Büchern über den Messias, die verbreitet worden sind. Das ist alles Munition. Nicht nur für jetzt. Dadurch kommen die Leute jetzt schon zum Glauben. Und das Interesse ist riesig. Da kommen Briefe. Ja, ich habe dies und dies Buch gelesen, schicken Sie mir doch noch mehr. Ich möchte noch mehr lernen über den Messias Israels. Aus dem Kibbutz sowieso. Oder aus jenem Ort und da und da und da. Oh, schicken Sie mir 10 neue Testamente auf Hebräisch. Ich brauche das für meine Schulklasse. Solche Dinge. Und alles, was da schon ausgestreut ist, das ist bereits Vorbereitung. Das wird dann der Überrest nach der Entrückung benutzen. Die werden das Neue Testament lesen und eben die werden Gas geben. Und diese Treue, diese Hingabe in der schwersten Zeit ist wirklich eine Ermutigung, auch für uns, dass auch von uns gesagt werden könnte, wie von Ihnen in Offenbarung 14, diese sind es, die dem Lamme folgen, wohin irgendes geht. Ich sage mir manchmal, das wäre eine Grabinschrift. Aber das wählt man lieber nicht selber. Aber wenn das einfach unser Leben beschreiben würde, kommt nicht darauf an, was wir genau machen. Es muss einfach das sein, was der Herr Jesus mit unserem Leben machen möchte. Wollen wir noch beten zusammen? Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dein wunderbares Wort haben, das uns so zeigt, was in der Zukunft kommt, aber es zeigt uns auch, in welcher Epoche wir leben. Danke, Herr Jesus, dass du uns in diese Zeit gestellt hast. Und hilf uns, dass wir wirklich mit Überzeugung und Energie uns einsetzen für deine Sache. Und dass wir erkennen, was ist unser persönlicher Auftrag. Dass wir uns nicht in vielen möglichen Aufträgen verlieren, sondern dass wir ganz klar sehen, was du willst. Und dass wir diesen Weg gehen und das dann auch mit deiner Kraft. Dann kannst du uns auch vor Überforderung bewahren. Aber wir bitten dich auch, dass du uns vor Faulheit bewahrst. Dass wir doch wirklich für dich da sind und erfüllt sind von dir und deinem Wort. Amen.